Der Politikgeflüster Podcast.
Kommen wir zum AfD-Verbotsverfahren. Sie wissen, ein Parteiverbot ist in Deutschland an strenge Bedingungen geknüpft. Erstens verfassungsfeindliche Ziele, zweitens ein planvolles Vorgehen gegen die Demokratie und drittens eine realistische Chance, das Programm umsetzen zu können.
Ich habe mir heute Nachmittag nochmal das Parteiprogramm der AfD angeschaut. Das ist nicht rechtsextremistisch. Das enthält auch nicht die Aussagen, die jetzt vom Korrektiv aufgedeckt wurden. Das enthält sogar in Passagen Bekenntnisse zum Grundgesetz. Man kann jetzt sagen, das ist nur vorgetäuscht oder so etwas. Aber das Parteiprogramm, das im NPD-Verfahren ganz wichtig war für die Zurechnung dessen, was die Partei macht, das hätte man bei der AfD nicht. Wie gesagt, eine seriöse Abschätzung über die Erfolgschancen könnte man nur machen, wenn man Material hätte. Allein das, was jetzt dieses Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt hat, das würde nicht reichen. Das muss ja auch der Partei erstmal zugerechnet werden. Das war ja keine Parteiveranstaltung. Dass da jetzt hochrangige Parteifunktionäre waren, geht schon mal in die Richtung einer möglichen Zurechnung. Aber alleine würde das nicht reichen.
Ja, bei der Grundrechtsverwirkung, da ist es eigentlich so ähnlich wie bei Parteienverbot. Es geht um die wehrhafte Demokratie. Dahinter steht der Gedanke, dass es eigentlich nicht geht, dass man demokratische Rechte, Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit missbraucht, um die Demokratie anzugreifen, im Zweifel sogar abzuschaffen. Und weil das der Grundgedanke ist, deshalb sind von einer Grundrechtsverwirkung natürlich auch in erster Linie politische Grundrechte betroffen. Also der Betroffene verliert vor allem die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Man kann aber auch zum Beispiel die Wissenschaftsfreiheit entziehen, die Lehrbefugnis des Professors oder auch die Eigentumsfreiheit, wenn das Eigentum zum Einsatz gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung benutzt ist.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Nur 8% des weltweit produzierten Kakaos werden unter fairen Bedingungen geerntet. Schokolade, ein sehr gutes Beispiel, warum wir in Deutschland endlich ein Lieferkettengesetz brauchen, das unsere Firmen verpflichtet, Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihrer Lieferkette zu übernehmen. Jetzt kommt die gute Nachricht. Nach jahrelangem Streit hat sich die Bundesregierung endlich auf einen Kompromiss geeinigt. Und der ist quasi super geworden, weil
es uns gelungen ist, die Interessen des Menschenrechtsschutzes so voranzubringen, dass die berechtigten Interessen der Wirtschaft dadurch nicht geschmälert und beeinträchtigt worden sind.
Weil es erhebliche Bürokratielasten bringt, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Und Deutschland ist geprägt von einer mittelständischen Wirtschaftsstruktur. Wir haben eine Wachstumsschwäche. Das ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um ausgerechnet noch mehr Bürokratie aufzubauen. Und deswegen kann das wohl nicht stehen bleiben.
Sozialverbände gehen nun von einem Scheitern des Lieferkettengesetzes aus. Der Generalsekretär des katholischen Kolpingwerkes spricht von einem Desaster. Und es wäre eine Riesenchance für die Menschen im globalen Süden gewesen, in der Lieferkette europäischer Unternehmen vor Menschenrechtsverstößen und Umweltbelastungen besser geschützt zu werden.
Ja, wie wäre es denn mit Schutz im globalen Süden? Wie wäre es mit Lieferketten? Ja, und dann kommt die FDP um die Ecke und sagt, nein, lieber nicht. Wenn das einzige Problem in diesem Monat gewesen wäre, wo alle über das Tucker Carlson-Interview sprechen, wo wir das Gefühl haben in Europa, wir müssten wieder uns Atombomben, also eigene Atombomben, irgendwo hinstellen, um uns zu schützen. Wenn man das alles betrachtet, sind das vielleicht kleine Probleme. Und trotzdem wollen wir heute darüber sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Heute mit zwei Themen. Ich hoffe, das war im Intro zu erkennen gewesen. Wir wollen mal wieder, ja, den Blick auf die AfD werfen. Jetzt könnte man sagen, Mensch, habt ihr im November doch super lange gemacht. Stimmt. Aber irgendwie ist unser Gefühl gewesen, wir haben diese Frage des Umgangs mit der AfD. Das meint vor allem die Frage Verbot oder Nichtverbot, Entzug von Grundrechten oder was da alles diskutiert wird, das haben wir nicht genug betrachtet und vor allem nicht rechtlich genug betrachtet. Und zweitens natürlich auch im Kontext der Enthüllung des Korrektivs, denn das ist noch besonders wichtig geworden. Insofern am ersten Teil nochmal der Blick darauf und im zweiten schauen wir dann auf das Lieferkettengesetz und das Scheitern dieses europäischen Lieferkettengesetzes, ist das korrekt. Und die Frage, was heißt das A für die Koalition, das Verhalten der FDP, aber auch vor allen Dingen, was heißt es denn, wenn man über globalen Süden und ja nachhaltigen Handel spricht. Insofern, das ist ein bisschen unsere grobe Orientierung für heute und ich bin wie immer dankbar, dass ich das hier nicht alleine machen muss. Wobei ich vorab sagen möchte, wir haben heute deutlich Krankheitsfälle und sind dezimiert in der Größe und trotzdem sind wir noch genug geworden. Das freut mich sehr herzlich. Und die Vorstellungsfrage quasi heute für den Beginn ist die Frage, welche Themen, ich habe in Klammern politische geschrieben, ihr wisst, es ist alles Politik im weiten Politikbegriff. Also, welche Themen beschäftigen euch gerade besonders? Und wenn mich alles täuscht, fängt er die an.
Ja, hallo. Also zurzeit interessiere ich mich neben dem Diskurs um ein AfD-Verbot natürlich auch für die US-Wahlen. Die Lage ist, wie soll ich sagen, unzufriedenstellend. Ich frage mich, wie Trump nach allem, was passiert ist, trotzdem noch so weit vorne sein kann. In den letzten Tagen, aber als ich die Nachrichten geschaut habe, hat mich auch sehr berührt, was mit, also das tragische Schicksal von Nawalny. Ich konnte es erst kaum glauben, was erzählt wurde, aber bedauerlicherweise ist es wahr. Ich bin gespannt, was die kommenden Ergebnisse zeigen.
Wenn ich mich nicht irre, bin ich jetzt dran. Hallo, LB ist auch wieder da. Was schon vorher gesagt wurde, Nawalny, US-Wahlen, AfD-Verbot, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Womit ich mich allerdings in letzter Zeit sehr viel beschäftigen musste, ist Gott sei Dank heute endlich vorbei, war Haushalt und das Chaos ringsherum ist ja jetzt Geschichte das Thema. Ich wollte nämlich eigentlich einen Freiwilligendienst machen und dann, wollte einen Freiwilligendienst machen und dann war halt Haushalt dicht und dann konnte ich nicht und dann bla und blö. Das heißt, es war ein Thema, das mich stark begleitet hat. Und ja, abgesehen davon bin ich ein bisschen zu sehr von Klausuren aufgehalten, was sehr schade ist, weil ich würde mich gerne lieber mehr mit Politik als mit DNA beschäftigen. Aber so ist es halt.
Ja, hallo, hallo, hallo. Ich denke, da bin ich dran. Es ist natürlich schon vieles vorweggenommen worden. Ich persönlich verfolge die Situation in der Ukraine immer sehr aufmerksam und da stehen die Ukrainer ja auch gerade ganz schön unter Druck, haben sich jetzt aus Adjewka zurückgezogen und es ist die Frage, wie soll es da weitergehen, gerade wenn aus den USA die Unterstützung eben ausbleibt, wie ist die Rolle Europas, wie wird sich das in Zukunft entwickeln und das ist so eine Thematik, die mir recht wichtig ist und die für mich aktuell sehr interessant ist, auch gerade wenn man dann so Nachrichten liest, wie das Tschechien jetzt plant, unfassbar viel Munition aufzutreiben, um es in die Ukraine zu senden und dass Europa eben seiner Rolle gerecht werden muss, gerade auch im Hinblick auf die US-Wahlen und das, was mich so zurzeit bewegt.
Ja, Jota hier. Mich hat in letzter Zeit am meisten bewegt der Tod von Nawalny tatsächlich, der auch schon erwähnt wurde. Weil er für mich, also er hat meinen absoluten Respekt, ich finde ihn absolut bewundernswert, weil er halt, obwohl er wusste, wie Putin mit Gegnern halt umgeht, trotzdem alles gegeben hat, um gegen ihn zu kämpfen, sage ich jetzt mal, und letztendlich auch mit seinem Leben dafür bezahlen musste, sage ich mal. Und ja, das respektiere ich einfach absolut und ja, finde es sehr traurig, dass er jetzt gestorben ist auch.
EN hier. Ja, gestorben ist, ermordet wurde, wie auch immer man das in Worte fassen kann. Ich weiß nicht, ich bin auch so im Klausuren-Ding drin gewesen und jetzt gerade erst wieder raus und irgendwie bleibt wenig Kopf, nicht mal wenig Zeit für Politik, aber wenig Kopf. Und was mich am meisten beschäftigt ist eine Antwort, die wahrscheinlich alle nerven wird, aber der Rechtsruck im Osten und wie man daran arbeiten kann und wie man dafür die Menschen sensibilisieren kann. Und ja, das ist das, was so gefühlt immer in meinem Kopf schwirrt und die Tatsache, dass die AfD so sehr an Stimmen gewonnen hat, bekräftigt natürlich das alles so ein bisschen.
So, jetzt müsste Aha folgen. Ich bin nicht sicher, ob sie schon in der Lage ist dazu. Wahrscheinlich nicht. Wenn nicht, schieben wir nicht nochmal Aha. Ist ja kein Problem an der Stelle. Herzlichen Dank erstmal in die Runde. Also doch ein paar Themen mit angesprochen worden.
Einen Moment, ich schaffe es.
Ah, doch.
Hast du es?
Ja, na, immer doch.
Ja, okay.
Niemand lasse ich mich lieber unterbrechen.
Ja, sehr schön. Nein, ich hoffe, man hört mich. Ja, da waren viele Themen dabei, denen ich nur zustimmen konnte. Ich würde noch ein anderes Thema reinbringen, mit dem ich mich ein bisschen näher befasst hatte in letzter Zeit, und zwar dem Loi d'Immigration. Das ist ein Gesetz, das vor einigen Wochen in Frankreich verabschiedet wurde und das hauptsächlich Sozialleistungen für Franzosen, verschärft, nicht für Franzosen verschärft, für Ausländer, die in Frankreich leben, verschärft. Und auch die Bestimmungen für Kinder ausländischer Eltern verschärft hat, die durch dieses Gesetz die französische Staatsbürgerschaft nicht mehr halten können, sondern erst im Alter von im Alter ab 16 Jahren beantragen können. Es sind noch einige andere, meiner Meinung nach, problematische Inhalte, die mit dem Gesetz verabschiedet wurden, aber da kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, sich ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen. Für mich ist dieses Gesetz ein Beispiel eines Nationalitätsdrucks auch in anderen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland.
Ja, mit spätestens seit dem Blick auf die französische Wahl, ich glaube, war das vor über ein Jahr, anderthalb Jahren, ne? Wo du ja so federführend warst, wissen ja auch alle, dass du da deine Nähe und deine Liebe zu Frankreich hast, ne? Passt ja.
Ja, das stimmt.
Alles gut. Genau, ich würde vielleicht noch ein Thema ergänzen, weil alles richtig war, was ihr gesagt worden ist. Ein Thema, was an mir nicht vorbeiging, auch weil in meinem Klassenraum tatsächlich Tennisbälle flogen, ist der DFL-Streik. Da haben sich drei Schüler einen Spaß erlaubt und haben selber mal mit Tennisbällen geworfen. Das ist deshalb interessant, weil der Investorendeal ja entsprechend heute offiziell gescheitert ist. Und aus Fansicht, aus Sicht jemand, der 4 von 50 plus 1 hält, habe ich da sehr viel abgewinnen können und fand die ganze Kontroverse sehr interessant, wie viel Macht die Fans da irgendwie hatten. Ich habe schon erwartet, dass EN was sagen möchte. EN, du darfst gerne zustimmen.
Ich finde das ein bisschen gemein, weil eigentlich wollte ich genau das sagen und ich dachte, wir sollen uns mehr auf so Politik und Politik beziehen. Aber das wäre natürlich sonst mein erster Beitrag gewesen als eingefleischter Fan einer Mannschaft, die eine sehr, sehr extreme Ultraszene hat und so 20 Minuten Verspätung immer drauf bekommen hat, also nach Spielzeit, bin ich doch ganz froh, dass das jetzt alles wieder so ein bisschen geregelt wird.
Ja, du weißt ja, das ist irgendwie alles Politik und auch Sportpolitik. Ich wollte es einfach mal mit nennen, weil es ein Thema ist, was auch durch die Medien noch ging. Deshalb, ich wusste schon, dass du darauf anspringst. Insofern ist ja auch völlig okay. Gut, wir sind heute nicht alleine, Gott sei Dank. Hans ist wieder da. Hallo, Hans.
Hallo.
Ja, Hans, was ist denn das Thema, was dich am meisten berührt, beschäftigt?
Erstens alle, die schon genannt worden sind. Wir leben ja in Zeiten der multiplen Krisenanordnung. Man könnte ja sagen, die Patchwork-Krise ist global. Im Einzelnen aber ganz besonders ein Thema, das noch nicht genannt wurde, die Situation in Gaza. Da vor allem die Frage, wie setzt Israel die Vorgaben des Internationalen Gerichtshofs um? Israel hat, glaube ich, noch eine Woche Zeit, zu dokumentieren, dass es diese strengen Maßnahmen, die dazu dienen sollen, dass eben ein drohender Genozid vermieden wird. Israel muss in einem Bericht dokumentieren, was es tut, um diesen drohenden Genozid zu vermeiden. Im Moment ist die Situation eher so, dass Israel seine Angriffe in Palästina ja nicht zurückfährt, sondern eher noch konsequent weiter durchführt. Das ist eine dramatische Situation und politisch ist natürlich sehr interessant. Erstens, was wird Israel liefern? Und zweitens, wenn Israel, was ich mal vermute, gar nicht hinreichend wird belegen können, dass es alles Mögliche tut, um drohenden Genozid zu vermeiden. Wie reagieren andere Staaten, auch die Bundesrepublik, die Bundesregierung dann auf diese Nichterfüllung, mögliche Nichterfüllung der Auflagen des Internationalen Gerichtshofs?
Ja, völlig richtig. Wäre natürlich auch ein Thema, was man sich nochmal widmen könnte. Aus vielerlei Hinsicht sehr interessant. Übrigens, Hans, du bist wieder ganz leicht abgehakt an manchen Stellen. Ich habe aber das Gefühl, das Programm mag dich nicht am Anfang, deshalb schließe es dich immer aus. Wir behalten es mal im Blick. Gut, und damit würde ich vorschlagen, wir gehen hinein ins erste Thema. Wie angekündigt, soll das die Frage sein, wie umgehen mit der AfD. Und dieses wie umgehen mit AfD, wie gesagt, haben wir schon mal thematisiert, aber an niemanden sind die Enthüllungen des Korrektivs vorbeigegangen. Und die damit verbundenen öffentlichen Diskussionen, die Frage, ja, was machen wir jetzt damit, was machen wir daraus? Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Frage um ein Verbot, was wir auch thematisieren werden, unter anderem aufgeflammt sind, aber auch generell die Frage, gibt es rechtlich Möglichkeiten, den Wirkungskreis der AfD einzuschränken? Soll man das, will man das überhaupt oder muss man politisch reagieren? Und wir sind sehr dankbar für diese Frage, die ja vor allen Dingen erstmal, aber nicht nur, aber auch einen rechtlichen Charakter hat, jemanden gewonnen zu haben, der genau in diesem Bereich ja tätig ist und uns bestimmt ganz viel erleuchten kann. Davon gehe ich jedenfalls aus. Bei uns heute zu Gast ist Herr Thiele. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wollen Sie vielleicht ganz kurz erstmal was zu sich sagen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Warum sind Sie der Ansprechpartner schlechthin?
Ja, schlechthin vielleicht nicht, aber so das ein oder andere Thema aus juristischer Sicht kann ich vielleicht ganz gut bedienen. Also mein Name ist Alexander Thiele. Ich bin Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der BSP Business and Law School in Berlin, eine Fakultät, die sehr jung ist, die gerade aufgebaut wird, wo man also das juristische Staatsexamen erwerben kann. Und ich beschäftige mich in dem Zusammenhang so mit verschiedenen Säulen, sage ich jetzt mal. Die eine Säule ist Demokratietheorie. Das ist auch das, was wir heute sicherlich ja im Kern uns anschauen, also auch die wehrhafte Demokratie. Die zweite Säule ist das europäische Recht, insbesondere das institutionelle europäische Recht, also die Organisation der Europäischen Union. Und das dritte, und da bin ich ganz dankbar, dass das Stichwort jetzt eben schon fiel, ist das Finanzrecht, also Haushaltsrecht. Ich hatte ja die Freude, dachte ich, dann vielleicht eher die Bürde, die Bundesregierung in dem Verfahren, das eben gerade schon genannt wurde, vertreten zu dürfen, zu müssen, wie auch immer. Ich war also der Prozessvertreter der Bundesregierung im Bundesverfassungsgericht und habe also 8,5 Stunden dafür gekämpft, dass zum Beispiel solche Mittel nicht gekürzt werden. Aber ich habe, wie wir wissen, es leider ja nicht geschafft. Aber heute soll es ja um die Demokratietheorie gehen.
Wobei, also das ist das Thema beim nächsten Mal. Da ist unter anderem Maurice Hilfgen hier zu Gast und Volker Quaschning, weil wir so ein bisschen Wirtschafts- und Klimapolitik verbinden wollen. Aber dann muss ich an der Stelle mal nachfragen. Wir gehen gleich zur AfD. Was waren, also mit welchen Kernargumenten sind Sie da in den Kampf gegangen? Weil ja doch aus der Nachbetrachtungssicht viele gesagt haben, ist es eigentlich sehr klar, dass das Ding nicht durchgehen konnte. Also Trickserei war ja oft der Begriff, der benutzt wurde.
Ja, der hat mich natürlich, das wird euch jetzt nicht überraschen, etwas gestört. Und es war dann doch etwas überraschend auch zu sehen, wie viele Haushalts- und Finanzverfassungsexperten es gibt, nachdem ein Urteil gefallen ist. Denn so einfach war es natürlich nicht. Und wir haben 8,5 Stunden vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt am Stück. Und das macht das Verfassungsgericht jetzt eher selten, wenn es so banal wäre. Man kann ja einfach mal in die Norm schauen. Das ist Artikel 115 Absatz 2 Satz 6. Darüber haben wir also 8,5 Stunden geredet. Und wir haben am Ende ja das Verfahren auch verloren wegen dreier ungeschriebener Tatbestandsmerkmale, die das Gericht zum ersten Mal in diesem Verfahren entwickelt hat. Also natürlich war es nicht so einfach, nicht so klar. Man hätte das auch anders entscheiden können. Ich habe es auch nicht nur aus Kulanz sozusagen der Regierung gegenüber so vertreten, sondern auch in der Bundestagsanhörung schon so gesehen, dass das Gericht jetzt so entschieden hat, so restriktiv, so konservativ, so Anti-Staatsverschuldung, das ist eher einer generellen Tendenz und einer gewissen Abneigung im Senat geschuldet gewesen gegen die Staatsverschuldung. Aber du hast recht, Pierre, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher ein Thema, das man groß nochmal aufziehen müsste, wo man dann auch nochmal schauen könnte, wie Verfassungsgerichte eigentlich funktionieren, dass die eben nicht völlig frei sind von auch, ich sag mal, gewissen politischen Richtungen und so weiter. Aber es war eine große Erfahrung. Aber ich sage auch ganz ehrlich, 60 Milliarden Euro verliert man jetzt auch nicht jeden Tag. Und ich muss also eine gewisse Zeit noch abzahlen jetzt. Es dauert.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Apropos abzahlen, das muss vielleicht durch die AfD, keine Ahnung, in Zukunft. Eine schlechte Überleitung. Es tut mir leid, ich versuche besser zu machen. Wir wollten über die AfD sprechen. Das war eigentlich der Hintergrund des Ganzen und die Frage des Umgangs. Ja. Und dann habe ich ja schon gesagt, dass letztlich die Frage des Parteienverbots das war, was nach dem Korrektiv und den Enthüllungen ja besonders aufgeflammt ist. Wir haben zwar im Intro schon ein bisschen was dazu gehört, aber vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir vielleicht am Anfang zunächst erstmal gemeinsam schauen, was sind überhaupt die Kriterien des Parteienverbots, was muss dafür erfüllt sein. Vielleicht könntest du ganz kurz mal darstellen, was sind so die Kernkriterien nach Artikel 21, ist es ja entsprechend Absatz 3 oder so, keine Ahnung, der das entsprechend formuliert.
Das kann ich gerne tun. Und ich glaube, in der Einleitung haben wir Professor Waldhoff unter anderem gehört, wenn mich nicht alles täuscht, und Max Bauer von der ARD, die das ja auch sehr schön aufgearbeitet haben. Also wir haben tatsächlich den Artikel 21, du hast ihn genannt, als Ausdruck der wehrhaften Demokratie, der erstmal in Absatz 1 die besondere Bedeutung der Parteien erstmal betont. Und das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Das Grundgesetz ist die erste Verfassung, verfassungsgeschichtlich in Deutschland, die die Parteien positiv aufnimmt und überhaupt als positiven Beitrag für die demokratische Willensbildung nennt und sie sogar als sehr bedeutend ansieht. Das ist wichtig, weil natürlich damit im Umkehrschluss einhergeht, dass es besonders schwierig sein muss, sie zu verbieten, weil sie eben diese Bedeutung auch haben nach Artikel 21.1. Und nach Artikel 21.2 kann man sie aber jetzt eben dann verbieten, solche Parteien, wenn sie darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Was heißt das? Erstens, sie müssen verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Und auch das klang bei Herrn Waldhoff jetzt schon an. Das Parteiprogramm ist da nicht allein ausschlaggebend, sondern das sind auch die Anhänger, das Verhalten der Partei, das da wichtig ist. Das muss also gegen die demokratische Grundordnung gerichtet sein. Und seit 2017, seit dem zweiten NPD-Parteiverbotsverfahren, wissen wir auch erneut, übrigens erneut, eine ungeschriebene Voraussetzung, die in dem Grundgesetz ja so nicht drinsteht, dass diese Partei auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben muss, diese Ziele, diese verfassungsfeindlichen, auch umzusetzen. Man spricht von Potentialität. Die NPD hatte das damals nicht und deswegen ist also das Verfahren gescheitert. Sie war zu klein, zu unwichtig, zu unbedeutend. Sie war verfassungsfeindlich, aber zu unbedeutend. Und deswegen ist das Verfahren also bei der NPD gescheitert. Und wir können, glaube ich, schon vorwegnehmen, das wäre natürlich ein Punkt, der bei der AfD nun kein Problem wäre.
Vielleicht noch, bevor wir die Frage des Verbots mal in die gemeinsame Diskussion gehen, welche Materialien, also auf was kann man sich quasi stützen bei dem Verbot? Ist ja schon durchgedrungen. Ja. Also klar, das Parteiprogramm ist logisch, aber was braucht man quasi noch dafür, um als Materialien anerkannt vor Gericht zu werden und zu sagen, das, darauf können wir uns quasi stützen? Was sind da so mögliche Quellen?
Also vielleicht noch einen Satz dazu, was eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, also wogegen sich jetzt so eine Partei eigentlich richten muss. Das hat auch das Verfassungsgericht dann nochmal konkretisiert. Das betrifft insbesondere die Menschenwürde, das Fundament, auf dem ja unsere Ordnung auch errichtet ist, Artikel 1 Absatz 1. Also eine Partei, die sich gegen die Menschenwürde, gegen die Grundidee der Gleichheit der Menschen, gegen die Unverletzlichkeit der Würde richtet. Das war bei der NPD übrigens der Fall. Der zweite Aspekt, der davon umfasst, das ist die fundamentale demokratische Ordnung, also der Ausgang der Staatsgewalt vom Volk zu den Staatsorganen, die Volkssouveränität, wie es gerne immer etwas ungenau heißt, und die Teilhabe und den Parlamentarismus, also auch das Verächtlichmachen des Parlaments, ja, zählt dazu, als etwas, was also gegen unsere Ordnung gerichtet ist. Und das dritte ist das Rechtsstaatsprinzip, also die Unabhängigkeit der Gerichte, die Gewaltenteilung und solche Dinge. Und jetzt muss man also schauen, dass man, wie es ja in Artikel 21.2 heißt, dass die Partei nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht. Ja. Das heißt, man guckt natürlich zuerst mal ins Parteiprogramm. Und die NPD hat es da tatsächlich, ich sag mal, eher ungeschickt gemacht. Die hat eben tatsächlich in ihrem Parteiprogramm im Grunde schwarz auf weiß mehr oder weniger den ethnischen Volksbegriff postuliert. Und dann stellt sich insbesondere das sogenannte Zurechnungsproblem nicht. Das klang beides bei Herrn Waldhoff in der Einleitung schon an. Das Parteiprogramm muss sich eine Partei natürlich zurechnen lassen. Und wenn da verfassungsfeindliche Ziele normiert sind, und sie diese aktiv nach außen vertritt und verfolgt, dann haben wir kein Problem, den Inhalt dieser Partei auch zuzurechnen. Anders ist das bei dem Verhalten der Anhänger, wie es so schön heißt. Anhänger sind übrigens nicht nur Parteimitglieder, sondern auch Sympathisanten oder sonstige Gruppierungen. Bei der AfD spricht man ja beispielsweise von der identitären Bewegung und so weiter. Aber das Problem bei den, sagen wir mal, menschlichen Parteibestandteilen ist natürlich die Frage der Zurechnung. Eine Partei hat ja immer auch mal ein paar Idioten. Ja, das ist ja nun nicht das, was irgendwie eine Partei fundamental gegen sich zurechnen lassen muss. Also auch in der CDU, in der SPD gibt es ja irgendwie mal so in Anführungsstrichen mal ein paar Spinner. Das kann nicht bedeuten, dass automatisch und sofort die ganze Partei verboten werden kann. Ja, das heißt, es stellt sich bei diesen menschlichen Faktoren immer die Frage der Zurechnung. Was muss eigentlich gegeben sein, dass die Partei sich dieses Verhalten zurechnen lassen muss, dass sie es gegen sich gelten lassen muss. Das ist dann aber unterschiedlich, da ist prinzipiell nichts ausgeschlossen, da kommt auch so ein Korrektivtreffen dazu, ja, das, Herr Waldhoff hat es angedeutet, das ist zwar kein formales Parteitreffen, aber es ist eben mit Parteianhängern dabei, die Partei hat sich nicht so richtig distanziert, dann muss sie dann möglicherweise eben das auch sich partiell dann als Bestandteil ihres Verhaltens zurechnen lassen. Parteifunktionäre, das ist klar, also Höcke in seiner Funktion, wenn er Reden hält, das muss sie sich zurechnen lassen, aber wie ist eigentlich beim einzelnen Parteimitglied, das ja auch ein Privatleben hat. Ein SPD-Mitglied muss jetzt nicht von morgens bis abends das SPD-Programm in seinem Privatleben sozusagen nach außen tragen und sobald es mal irgendwas anderes vertritt, dieses Mitglied, ist es dann gleich irgendwie eine Zurechnung, die dazu führt, dass die Partei irgendwie jetzt Probleme kriegen könnte. Ja, also das ist immer so ein schmaler Grat. Da hat das Verfassungsgericht viele Hinweise gegeben, aber im Kern besteht die Arbeit bei so einem Verbotsverfahren dann eben daraus, wie es Herr Waldhoff auch gesagt hat, sammeln, sammeln, sammeln. Und da ist im Grunde nichts ausgeschlossen. Und dann im zweiten Schritt darlegen, warum sich die Partei das auch zurechnen lassen muss, weil sie sich nicht genug distanziert hat und so weiter. Aber der Sache nach ist das eben in diesem Verfahren deswegen etwas schwieriger als bei der NPD, weil die AfD, und das hat Herr Waldhoff schön gesagt, nach ihren Zielen im Parteiprogramm, ja, die viele von uns wahrscheinlich unerträglich finden, aber trotzdem diese Schwelle nicht übertritt. Sondern bei der AfD geht es tatsächlich im Grunde um das Verhalten eines Herrn Höcke, um das Verhalten einer Alice Weidel, um das Verhalten eines Gauland. Und das ist eben etwas schwieriger, gerichtsfest nachzuweisen.
Okay, dann haben wir so ein bisschen die Normen, in der wir uns bewegen können. Ich würde vielleicht die Frage des Verbots, was jetzt schon ein paar Argumente wurden jetzt schon genannt, vielleicht mal in die Runde geben. Also wir haben ja im November schon drüber gesprochen. Da war das Meinungsbild differenziert, würde ich mal sagen, an der Stelle. Also nochmal die Frage an euch, du kannst dich ja ganz kurz noch zurückhalten erstmal, quasi was wären so eure Positionen dazu? Macht ein Parteienverbot nach der aktuellen Enthüllung des Korrektivs Sinn? Sollte man es probieren oder ist die Gefahr eines Scheiterns des Verfahrens nicht dann zu groß, weil die AfD dann diese Märtyrerrolle noch mehr fahren kann und diesen Kampf, wir haben im Dezember darüber gesprochen, gegen die links-grünen Woke Gesellschaft und die Bestrebung extrem. Wir gehen die Runde einfach mal durch und Alexander, du kannst dann am Schluss quasi nochmal Bezug geben und Hans natürlich unbedingt auch, weil Hans war damals gegen das Verbot, habe ich mir extra nochmal angehört, seine Argumente heute. LB, du kannst beginnen.
Also an sich bin ich für ein AfD-Verbot, aber ich sehe halt, wie gesagt, einmal die Gefahr, wenn es scheitert, haben sie dann natürlich hier Opferrolle oder halt, dass Teile der Partei dann was Neues gründen, also jetzt, sie haben ja jetzt zum Beispiel auch von, jetzt bin ich bei Sie, du hast ja auch zum Beispiel von der Basis der Partei jetzt in Anführungszeichen gesprochen, was ist, wenn die jetzt halt was Neues machen und sich dann nur bestärkt finden, ihr Meinungsbild, das sind so alles Faktoren, die da mit reinspielen. Mir hat sich jetzt halt noch die Frage eröffnet, wenn es jetzt großteilig vom Parteiprogramm abhängig ist, und da muss man sagen, die AfD buxiert sich ja da so ein bisschen rum an der Schwelle entlang, wie viele Idioten würde es brauchen, dass man wirklich stichfest sagen könnte, jetzt ganz plump ausgedrückt, diese Partei muss verboten werden. Und da muss man sagen, du kannst bei der AfD vom Gefühl her in jedes kleines Dorf gehen, wo die irgendwie vertreten sind und du findest den Idioten, in ganz fetten Anführungszeichen, der eben auch da drinne ist. Und das spricht für mich alles schon eher dafür, man könnte es ja zumindest probieren, dass wenn man später in der Geschichte auf uns zurückschaut, dass man sagt, okay, immerhin haben sie es versucht, immerhin haben sie sich Mühe gegeben. So, das ist das Mindeste.
Soll ich da direkt mal was zu sagen?
Wenn du willst, jederzeit.
Wollen wir erstmal.
Du kannst gerne.
Also, ich finde das einen sehr schönen Hinweis. In der Tat, also die AfD stellt sich eben geschickter an als die NPD. Ich habe es erwähnt. Ja, also. Weil sie eben bewusst, ja, und ich glaube auch nicht ganz ungeschickt, ihr Programm, glaube ich, mal hat kontrollieren lassen im Hinblick auf diese Fragen. Und deswegen im Grunde eher so zwischen den Zeilen das so ein bisschen durchschimmern lässt und mit so Signalwörtern vielleicht, sowas wie Remigration, ja, dieser Begriff, der ja unglaublich jetzt in der Presse auch diskutiert wird. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, also jetzt mal etwas flapsig, also verarschen lassen wir uns jetzt auch nicht. Also wir gucken schon nach den wahren Zielen. Und einfach nur der Verweis auf das Parteiprogramm zu sagen, na guck mal, hier ist doch unser Programm, das haben wir doch beschlossen, da ist doch nichts Schlimmes drin, wir sind okay. Das sagt explizit das Verfassungsgericht, das reicht eben nicht aus, um schon den Gegenbeweis oder den Beweis der Verfassungsfreundlichkeit zu bringen. Weil die Norm eben bewusst, und das auch schon sehr geschickt damals formuliert, nicht nur die Ziele, die offiziellen, sondern eben auch das Verhalten der Anhänger zum Maßstab nimmt. Und das Verfassungsgericht ganz deutlich gesagt, das Verhalten der Anhänger ist ein wesentlicher Teil eines solchen Verbotsverfahrens, die Kontrolle dieses Verhaltens. Aber man kann natürlich, LB, man kann natürlich keine Zahl jetzt angeben, ja, sondern es muss am Ende so viel Material gesammelt werden, so viel auch individuelles Material gesammelt werden, dass man am Ende sozusagen Mosaikstein für Mosaikstein zusammenpackt und am Ende sagt, Strich drunter, das ist kein Einzelfall mehr. Das ist kein Ausreißer mehr. Das ist, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr die Debatte damals noch kanntet mit Hans-Georg Maaßen, wahrscheinlich habt ihr bestimmt besprochen, ja, CDU, ja, der Einzelfall, der sozusagen auskippt, jetzt eine eigene Partei gemacht hat. Da ist ja keiner auf die Idee gekommen, als Maaßen noch in der CDU war, zu sagen, wir müssen CDU verbieten. Auf die Idee ist jetzt keiner gekommen, ja, so. Das war so ein Einzelfall. Oder Sarrazin damals bei der SPD, ja, so das, wo man klar merkt, das hat mit der Partei an sich erstmal gar nichts zu tun. Und wenn man das aber bei der AfD sich anschaut, und da hast du ja völlig recht, findet man eben ich sag mal vorsichtig, mehr als den einen oder anderen Hinweis, dass doch der ein oder andere Anhänger vielleicht dann doch stärker nicht auf dem Boden des Grundgesetzes als auf dem Boden steht. Aber das müsste man jetzt eben mal zusammenfügen und zusammensuchen und juristisch abklopfen, ob das reicht oder nicht.
Tim.
Ja, das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich hatte eigentlich noch eine zweite Frage gehabt, die ist im Kontext der AfD relativ unwichtig, weil die gesamten Geschehnisse damit in Verbindung nicht lange zurückliegen. Aber wie schon angesprochen worden ist, man müsste ja dann sammeln. Und da stellt sich mir die Frage, was ist, wenn so Aussagen schon recht lange her sind? Also ab wann ist das nicht mehr relevant?
Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt, die zeitliche Dimension. Wir haben das in dem neuesten NPD-Urteil, das ja die Finanzierung betraf, da wollen wir vielleicht auch noch drüber sprechen, gesehen. Da hat sich das Verfahren zu großen Teilen darauf beschränkt oder jedenfalls einen Fokus drauf gelegt, darzulegen, dass sich immer noch nichts geändert hat. Ja? Denn 2017 waren sie ja schon für verfassungsfeindlich erklärt worden, aber waren zu klein. Jetzt ging es um die Finanzierungsfrage, wo die Größe keine Rolle spielt, wo man also trotzdem nachweisen muss, dass sie weiterhin verfassungsfeindlich ist. Und da konnte man eben nicht einfach als Antragsteller, das war ja Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat zusammen, die das gemacht haben. Die konnten nicht einfach sagen, so die Verfassungsfeindlichkeit steht ja fest, die haben wir 2017 geklärt. Das ging nicht, sondern man musste jetzt eben den Nachweis erbringen, dass die damaligen Feststellungen auch heute noch Gültigkeit haben. Denn natürlich, und das muss man so einer Partei ja auch dann zugestehen, hätte sie sich ja ändern können. Sie hätte ja sozusagen auch, hat sie nicht, sie hat sich eher noch radikalisiert, aber sie hätte ja theoretisch sagen können, okay, so ein Mist, wir sind verfassungsfeindlich, das wollen wir natürlich nicht sein, wir verändern jetzt unser Programm, wir verändern unser Verhalten und so weiter, sodass man eben in der Zeit nicht einfach zurückschauen kann und sagen kann, du warst irgendwann mal verfassungsfeindlich und damit steht es fest. Sondern man muss es dann tatsächlich für das Jetzt, für das Heute belegen. Und da können ältere Aussagen eine Rolle spielen, aber je älter und je weiter sie zurückliegen, umso schwieriger wird das, weil die Partei natürlich dann die Möglichkeit hat zu sagen, der spielt oder diejenige spielt gar keine Rolle mehr für uns. Ja? Insofern ist der Zeitfaktor ein sehr wichtiger, ein guter Punkt.
Ja.
So, jetzt. Für mich hat diese Frage, sollte die AfD verboten werden, zu viele Dimensionen, als dass man da eine korrekte, klare Antwort geben könnte. Also sollte die AfD verboten werden? Ja. Von einem moralischen Standpunkt aus, den alle hier vertreten, würde jeder erstmal bestimmt sagen, ja, auf jeden Fall, wenn jetzt nur die moralische Keule geschwungen werden würde. Aber was macht denn diese Partei aus? Diese Partei macht aus, dass das Menschen sind, die rechtsextremes Gedankengut teilen und alle anderen radikalen Gedankengüter. Und diese Menschen gibt es ja auch nach einem Parteiverbot noch. Und gut, ich weiß nicht, es ist halt die Frage, wenn man die Partei verbietet, niemand, das wurde ja jetzt schon angesprochen, niemand kann verhindern, dass dann sich wieder irgendein anderes Kollektiv zusammentut. Und dieses Konstrukt der AfD ist einfach so, wie, für mich persönlich, wie so ein Labyrinth. Man kann es nicht so ganz verstehen und man hat das Gefühl, nur die verstehen es wirklich, weil sie irgendwie einmal durch dieses Labyrinth gelaufen sind. So, keine Ahnung, wenn Alice Weidel sagt, ich bin kein Mitglied der LGBTQ-Community, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die, glaube ich, auch eine andere Hautfarbe hat, oder? Also irgendwie nicht aus Deutschland kommt oder so. Ach, egal, ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, man versteht nicht so wirklich, was dann der Punkt ist. Und ich weiß nicht, so. Es ist wie so ein Tier, bei dem es noch keine Methode gibt, das so einzufangen. So, beim Fischen nimmt man eine Angel und, keine Ahnung, beim Schmetterling fangen nimmt man ein Netz, aber was macht man mit der AfD? Weil, dass es eine Gefahr ist, das ist uns allen bewusst. Und mein größter Wunsch wäre es natürlich, für Aufklärung zu sorgen, in den Schulen anzufangen, endlich den Politikunterricht verpflichtend zu machen und den Kollateralschaden weiter einzudämmen. Aber ich glaube nicht, dass das mit einem Parteiverbot von heute auf morgen getan wäre.
Ja, vielen Dank für den also wirklich wichtigen Punkt. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir eben auch nicht die falschen Dinge von so einem Parteiverbot erwarten dürfen. Also wenn der Eindruck entsteht, dass wir quasi jetzt, wenn wir das Parteiverbot angehen und die Partei dann verboten wird, das Problem gelöst hätten, dann ist das ein Eindruck, der, glaube ich, unterteilt, das teile ich ganz, was du gesagt hast, der falsch wäre. Das ist nicht das Ziel des Parteiverbotes und das kann es nicht sein, das könnte es auch nicht erreichen, das geht nicht, denn die Gesinnungen bleiben ja, das ist ja klar. Aber ich glaube
das
trotzdem,
dass... Tut mir leid, das ist so ein bisschen, was ich versucht habe zu sagen, aber ich habe es nicht konkret genug gesagt. Ich glaube, dass viele Leute denken, jo, dann ja, sagen wir, ihr müsst aufhören, also ne, es gibt euch nicht mehr und dann ja, ist das Thema weg. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass keiner so wirklich in diese Dimension reindenkt und irgendwie versucht weiter, also was heißt keiner, zu wenige, die sich jetzt vielleicht nicht so viel mit Politik beschäftigen, da noch weiter reinsteigen, sondern halt denken, ja gut, wenn die das jetzt verbieten, dann gibt es die halt nicht mehr und alles wird besser.
Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Also wir sollten auch im privaten Umfeld darauf achten, dass die Debatte nicht so geführt wird. Das schlichte Verbot hilft meistens nicht, das Problem ernsthaft zu lösen. Ja, also das Beispiel ist ja immer die Prohibition in den USA oder ähnliches. Wir verbieten einfach den Alkohol, dann läuft das schon. Dann ist das eben weg. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich dann überlegen muss, was ist denn dann der Sinn und Zweck eines solchen Verfahrens? Und ich glaube, das Erste ist, das ist auch was Symbolisches. Das ist auch ein Instrument, um zu zeigen, das lassen wir uns einfach auch nicht bieten. Unabhängig davon, ob es gleich dazu führt, dass alles wieder ganz toll ist hinterher, sagt der Staat irgendwann, der demokratische Verfassungsstaat, zum gewissen Punkt, nein, das ist jetzt hier die Grenze. Und selbst wenn wir mit einem Verbot vielleicht gar nicht so viel erreichen, machen wir dadurch deutlich, dass es eine Grenze gibt und dass wir diese Grenze auch ernst nehmen und dass wir als wehrhafte Demokratie auch bestimmte Dinge unter dem Grundgesetz jedenfalls nicht akzeptieren. Punkt. Ja, also einfach als auch ein Statement, was irgendwie mit dem Verfassungsstaat einhergeht. Und das Zweite ist, ganz so zahnlos ist natürlich die Folge eines Verbotes jetzt nicht, denn die Abgeordneten verlieren in der Sekunde, wo das Verbot ausgesprochen ist, ihr Mandat. Denken wir mal an Thüringen, denken wir an den Bundestag. Die sind also von heute auf morgen dann tatsächlich aus dem Bundestag, aus dem Landtag raus. Und es ist auch nicht ganz so einfach, eine Ersatzorganisation zu gründen. Das ist nämlich Teil des Verbots, das Verbot auch eine Ersatzorganisation zu gründen. Wenn die das also versuchen, kann das diese Ersatzorganisation sofort wieder verboten werden. Und Achtung, zwar direkt durch das Innenministerium. Also haben wir nicht wieder ein neues Verfahren oder ähnliches, sondern das wird dann direkt einfach wieder verboten durch das Innenministerium. Das Geld wird eingezogen, das Vermögen der Partei wird eingezogen. Das ist ein wichtiger Faktor. Ja. Sie haben also nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie finanziell schlagkräftig zu sein. Also ganz so zahnlos ist es nicht, aber der Sache nach gebe ich dir schon recht. Wir müssen klar machen, dass das Verbot nur ein Element ist, vielleicht auch nur ein kleines Element. Wenn man daran geht, die AfD und den Rechtspopulismus insgesamt, muss man ja sagen, wir haben jetzt ja auch die Werteunion, ja, wir haben ja auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, das ja auch, ich sag mal, gewisse problematische Parteipunkte vielleicht hat für den einen oder anderen. Also den Rechtspopulismus oder den Populismus insgesamt zu bekämpfen, da gehört viel mehr dazu. Idealerweise die Etablierung einer ansprechenden politischen Kultur, ja, aber das Verbot ist ein Element und das ist auch nicht ganz so schwach.
Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, Jota, du kannst gleich, so zwei Sachen. Erstens noch, man sollte sich auch vor Augen führen, was kann passieren, wenn die Partei an die Macht käme und Freiheiten hätte. Jetzt muss man nicht irgendwelche dystopischen Vorstellungen haben, aber ich finde zum Beispiel, die Anstalt hat es in ihrer Folge zur AfD gut gemacht, indem sie mal gezeigt haben, wie schnell man im Prinzip auch in der Lage wäre, dann, da ging es nämlich ums thürische Landesverfassungsgericht, wie schnell man das entmachten könnte und im Prinzip den eigenen Positionen gleichsetzen kann und dann hätte man diese Gewaltenteilung da aufgesplittet. Und dann möchte ich nur gerne verweisen, wir haben mehrfach darüber hier schon gesprochen, denkt doch an dieses Buch, Warum Demokratien sterben. Und da ist ein Element, ein Kernelement, dass irgendwann demokratische Grundprinzipien halt nicht mehr vollzogen werden. Und da, das tritt die AfD ja ständig mit den Füßen. Also wenn selbst nicht mal das geschrieben, sondern auch das gelebte Recht nicht mehr umgesetzt wird, wird es auch schwierig. Finde ich so eine zweite Ebene, die man auch noch mit bedenken könnte. Aber ich würde den Ball weiterspielen. Jota, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Nee, alles gut. Ich kann dem, ja, was gerade gesagt wurde, nur zustimmen. Aber ich bin allerdings gegen ein Verbot der AfD, weil ich das Problem gesellschaftlich sehe und ich das Problem nicht gelöst sehe, wenn wir die AfD verbieten. Weil, wie ja gesagt wurde, die Leute bleiben trotzdem da und die Leute, die die AfD unterstützen, es ist halt die Gefahr, dass dadurch die Leute noch extremer, noch radikaler werden. Und ja, das ist nicht das Ziel der Sache. Ich finde, wir sollten oder unsere Politik sollte eher aufhören, was zu sagen, Dinge zu behaupten oder zu sagen, die sie nicht halten. Also aufhören, leere Worte zu verbreiten und einfach ja, das tun, was sie versprechen. Und ich glaube, das ist vor allem das Problem, was viele Leute heutzutage halt mit der Regierung jetzt auch und mit der Politik haben, dass sie Dinge versprechen, die sie nicht halten. Dass es mit der AfD, dass die AfD Dinge verspricht, die sie nicht halten kann, ist bekannt bei den meisten. Aber das ändert nichts daran, dass wir oder dass unsere, dass die anderen Parteien auch ihre Versprechen nicht halten. Und ich sehe da vielmehr das Problem und dass es ist schwer, Leute davon zu überzeugen, wenn sie einmal eine andere Meinung haben, aber dass wir es wenigstens versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass unsere Politik es besser kann als das, was wir jetzt gerade machen.
Ich finde das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, das so zu verallgemeinern. Also zu sagen, dass alle Parteien irgendwas sagen und sie sich eh nicht dran halten, weil wir nun mal in einer Demokratie leben, in der Entscheidungsprozesse sehr langjährig sein können. Und es ist jetzt nicht so, dass unsere Politik nichts entscheidet oder also kein Versprechen einlösen würde, sondern eher, dass die AfD diesen Unmut, der vielleicht aus bestimmten Entscheidungsprozessen, die sich eben sehr hinziehen, sehr instrumentalisiert. Und zum Beispiel da aufzuklären, da anzusetzen, wäre vielleicht die bessere, ich will dir jetzt nicht irgendwie Tipps fürs Leben geben, aber die bessere Formulierung dafür, um nicht in so eine extreme Position zu geraten, weil zu sagen, dass die gesamte Politik nur aus leeren Versprechen bestehen würde, ist schon ein bisschen gefährlich.
Das meine ich tatsächlich auch nicht. Ich meine einfach, vielleicht, dass die Politik auch ein bisschen offener damit umgeht und auch sagt, dass es halt, wie es halt ist.
Aber ganz ehrlich, wenn die Grünen sagen würden, wir würden ja all das gerne umsetzen, aber die FDP lässt uns nicht, dann, also so funktioniert das nicht. Dann würde die FDP sagen, ja, leck mich doch am Arsch, hier ist keine Koalition mehr, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Also es ist halt leider Politikerjargon und die können sich das, glaube ich, nicht unbedingt erlauben, da so mega, mega offen zu sein, wie man sich das.
Wenn ich da mal direkt reingehen darf, EN und JH, Politikerjargon, ne? Das hört man ja immer wieder und die Politiker reden ja nicht so offen und sie versprechen Dinge, die sie nicht halten. Ich stelle mal die Gegenfrage. In der demokratischen Ordnung kriegt man ja schon, also die Politiker, die man verdient, um es jetzt mal etwas vielleicht etwas zynisch zu sagen, das sind ja Erwartungen, die auch die Politikerinnen und Politiker bedienen. Ne? Die machen das ja aus bestimmten Motiven heraus. Und offenkundig glauben sie damit auch etwas zu bedienen mit dieser Sprechweise und mit dieser Art, wie sie sich verhalten, nämlich unsere Erwartungshaltung in vielerlei Hinsicht. Ich würde deswegen den Spieß mal umdrehen. Müssen wir nicht vielleicht auch selber mal darüber nachdenken, was wir eigentlich von unseren Politikern und unserer demokratischen Ordnung erwarten? Und müssten wir nicht auch vielleicht andere Dinge offensiv einfordern, und zwar wirklich ernsthaft einfordern, sodass die Politik diese dann auch liefern kann? Also was meine ich? Diese etwas verklausulierte Sprache der Politiker, ja? Dieses nicht wirklich sich festlegen und so weiter. Das hat ja Gründe, weil sie erfahren haben, wenn ich mich festlege, kriege ich, sobald es schief geht, auf die Mütze und werde abgewählt. Ja, beim Heizungsgesetz, dieses wirklich wenig glückliche Agieren, hat ja in vielerlei Hinsicht möglicherweise auch damit zu tun, dass man eben Schwierigkeiten damit hat, der Bevölkerung zu sagen, Leute, der Klimawandel, das wird wahrscheinlich ohne Wohlstandsverluste nicht funktionieren. So. Also versucht man, weil das nicht gutiert wird, weil der das ausspricht, am Ende dann auf die Mütze kriegt. Stichwort Gerhard Schröder, macht die Agenda 2010 und verliert danach direkt die Wahl. Ja, so. Das heißt, manchmal frage ich mich, ob man nicht vielleicht auch mal in sich gehen müsste, die eigene Erwartungshaltung mal überprüft, warum dieses Verhalten der Politiker eigentlich so ist, wie es ist. Und ob es nicht eher mit uns als Bevölkerung zusammenhängt und weniger mit dem, was die Politiker vielleicht einfach gerne tun. Denn so gerne machen die das ja auch vielleicht nicht.
Wollt ihr darauf nochmal Bezug nehmen? Sonst spiele ich den Ball zu Aha weiter. Ihr entschweigt. Wenn sie schweigt, dann lassen wir sie schweigen. Aha, dann kriegst du den Ball.
Ja, wenn ich schweige, dann ist es die vollkommene Zustimmung. Okay. Also ich stimme total zu.
Stimmt, so sollte ich dich eigentlich in vielen Jahren kennen. Naja, gut. Dann doch. Aha, du darfst.
Ja, ich habe mir gerade schon ein paar Notizen gemacht, weil das doch einige Punkte waren, auf die ich noch eingehen wollte. Zum einen auf die Streitsituation. Nein, ich fange früher an. Also ich stimme Ihnen zu, dass Populismus nicht durch ein AfD-Verbotsverfahren aus dem Weg geräumt werden würde, dass diese Gedanken bleiben, dass die Unzufriedenheit mit der Ampelpolitik bleibt. Ich finde, was jetzt viel wichtiger ist, als über ein AfD-Verbotsverfahren nachzudenken, das ist meiner Meinung nach Lösungen zu finden in der aktuellen Regierung. Ich war heute selbst im Regierungsviertel unterwegs und hatte mit einem Freund, der dort arbeitet, gesprochen. Und er meinte, dass die meisten Abgeordneten oder MitarbeiterInnen von Abgeordneten, die er kennt, gerade einfach vor verfrühten Neuwahlen zittern, aber auch allgemein vor den nächsten Wahlen. Und damit diese Mandatsverluste eben gar nicht erst in der Höhe eintreten, wie wir sie anhand der jetzigen Umfragen wahrscheinlich erleben werden, muss sich etwas in der Kommunikation der Ampel verändern, meiner Meinung nach. Und das betrifft vor allem die zwei Pole, Habeck und Lindner, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen kann, die ja ständig von Olaf Scholz als Streitschlichter ins Büro geholt werden, zumindest nehme ich das medial oft so wahr. Und es ist klar, dass damit auch eine klarere Kommunikation einhergehen muss, die diese Wahrheiten ausgesprochen werden. Da stimme ich auch dir zu, Alexander, dass das Heizungsgesetz zum Beispiel vielen bitte aufgestoßen ist. Das war auch absehbar und das hätte auch der Ampel klar sein müssen, dass dort viele Fragen aufkommen werden, Unsicherheiten, dass das ein perfektes Spielbrett, eine perfekte Ausgangslage für die AfD bietet, ja, für kurze, provokante TikTok-Videos etc. Aber das war meiner Meinung nach absehbar. Und wenn solche Diskussionen aufkommen, und die werden auch in Zukunft mit anderen Themen aufkommen, dann finde ich, dass die Ampel sich bevor sie ein Thema gemeinsam vorträgt, sich einigen müsste, wie sie das macht und vor allem klarere Worte findet. Das ist der eine Punkt. Und dann habe ich noch eine Frage zurück zum Verbotsverfahren der AfD. Als die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kam zum Ausschluss der Parteienfinanzierung der NPD-Nachfolgepartei, also ja, der Heimat, da wurde ja auch die Frage lauter, wie man dieses Urteil auf die AfD übertragen könne. Und da wollte ich fragen, ob du diesen Weg als mögliche Alternative wahrnimmst oder ob das auch nur ein Ablenkungsmanöver der Ampel gewertet werden kann von der tatsächlichen Kritik durch Wählerverlust.
Ja, vielen Dank. Da war jetzt eine Menge drin, muss ich sagen. Ich würde vielleicht das vielleicht eher als Gegenfrage formulieren, den ersten Teil. Denn du hast gesagt, die Regierung muss bessere Politik machen. Ich glaube, darauf kann man sich ja immer einigen. Also bessere Politik ist ja nie schlecht. Ja, aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn die Ampel schlecht ist.
Da ging es nicht um die bessere Politik, sondern um die bessere Kommunikation.
Ja, genau, aber das gehört ja dazu.
Okay,
das gehört ja dazu. Also bessere Politik, umfasse ich jetzt mal sozusagen weit den Begriff, zu Politik gehört ja immer auch die Kommunikation, manchmal vielleicht sogar nur die Kommunikation und weniger der Inhalt. Aber das meine ich jetzt insgesamt, ja, also beides, sind wir uns einig. Die Frage ist ja, was mache ich, wenn ich mit der Ampel nicht zufrieden bin? Und ich finde, eine Partei zu wählen, die einen ethnischen Volksbegriff vertritt, weil ich mit dem Heizungsgesetz nicht zufrieden bin, das passt nicht zusammen. Und ich glaube, da müssen wir auch zwei Ebenen unterscheiden. Kritik an der Ampel und auch Protest, Bauernprotest, alles wunderbar, legitim in einer demokratischen Ordnung, wichtig in der demokratischen Ordnung. Die alternative Partei gibt es ja, die nennt sich dann CDU, CSU, vielleicht auch die Linke, was auch immer. Das Angebot ist ja da. Aber auf eine Partei zurückzugreifen, die einen ethnischen Volksbegriff vertritt, die also hochgradig verfassungsfeindliche Aussagen trifft, das lässt sich aus meiner Sicht nicht damit rechtfertigen, dass man mit der Ampel nicht einverstanden ist. Und ich glaube, das ist auch eine Dimension, bei der man jetzt quasi den normalen Bereich des demokratischen Diskurses ja verlässt. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass wir da auch deutlich artikulieren müssen, dass das Verbot der AfD nichts damit zu tun hat, dass man die Ampel verteidigen will. Sondern das Verbot der AfD, wenn man es in Kraft setzen möchte, hat was damit zu tun, dass man die demokratische Grundordnung verteidigen möchte, auf der sowohl die Ampel als auch die CDU, als auch die Linke, als auch die Grünen und so weiter steht. Ja? Und das war mir nur wichtig, dass man das, weil ich es immer wieder höre, dass die blöde Ampel irgendwie ja schuld ist an der AfD. So einfach, glaube ich, können wir es nicht machen. Ich weiß nicht, was Marcel, also der Populismusforscher gemacht hat, Herr Lewandowski. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich glaube, das ist mir zu einfach. Ja? Weil ich jemanden, der die AfD deswegen wählt, weil er mit der Ampel unzufrieden ist, das ist für mich kein Argument. Das zweite, Ausschluss von der Parteienfinanzierung. Das ist jetzt wieder, da bin ich jetzt wieder im Terrain des Rechtlichen, da kann ich jetzt eine eindeutige Aussage treffen, das freut mich natürlich. Also dazu muss man wissen, dieses Verfahren nach 21 Absatz 3 ist jetzt genannt. Da steht das jetzt. Dieses Verfahren ist eingeführt worden als Reaktion auf das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren. Und wir erinnern uns, das ist ja gescheitert, nicht weil die NPD nicht verfassungsfeindlich war, sondern es ist gescheitert, weil sie zu klein war. Diese Potenzialität fehlte. Ja? Und dafür hat man jetzt dieses neue Verfahren eingeführt, das, und das überrascht jetzt auch nicht, exakt die gleichen Voraussetzungen hat für ein Parteiverbot, außer Potenzialität. Ja, das heißt, man muss genauso gegen die demokratische Grundordnung agitieren. Man muss genauso verfassungsfeindliche Ziele vertreten. Das einzige Wort, was geändert ist, vielleicht merkt ihr es, ich lese den Text mal einmal vor, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche Grundordnung und so weiter, das ist der Text nach Absatz 2. Und nach Absatz 3 lautet es jetzt, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind. Das ist der einzige Unterschied. Und dieses Ausgerichtetsein interpretiert das Gericht jetzt nach der Entstehungsgeschichte zu Recht als verfassungsfeindlich sein, aber eben auch wenn man klein ist. So, was heißt das jetzt für die AfD? Das Verfahren bei der AfD, das Problematische am Verfahren der AfD ist ja der Nachweis ihrer Verfassungsfeindlichkeit. Den müssten wir aber exakt in genau der gleichen Art und Weise auch beim Finanzierungsverfahren bringen. Mit all den Problemen, die ich gerade genannt habe, Zurechnung und so weiter. Für die Potenzialität brauchen wir nur einen Absatz. Das stimmt. Ja? Das heißt aber, wenn wir die Verfassungsfeindlichkeit nachweisen, dann können wir sie auch gleich verbieten. Denn das wäre ja noch etwas seltsamer, dass wir sagen, okay, die ist zwar verfassungsfeindlich und die ist auch groß genug, dass eine Gefahr besteht, dass sie die Ziele verwirklicht, aber wir verbieten sie mal nicht, wir lassen sie mal weiterlaufen, private Spenden kann sie weiterkriegen, warum nicht? Das wäre etwas seltsam. Ja? Dann würde ich sagen, Politik, dann verbiete sie doch bitte gleich, wenn die Voraussetzungen ja der Sache nach dann auch gegeben sind. Und das bedeutet, das Verfahren ist keine Alternative zu einem Verbot. Es ist eine Reaktion auf das gescheiterte NPD-Verfahren. Es wird, das ist meine Prognose, in der Geschichte der Bundesrepublik, in der Zukunft der Bundesrepublik nie mehr eine Rolle spielen, weil es quasi maßgeschneidert war auf diese seltsame Situation der NPD. Sondern wenn ein Verbot in Betracht kommt, dann verbietet man. Ja, und das Verfahren nach Absatz 3 ist in keinem Stück irgendwie leichter oder schneller zu erreichen.
Aha, ist dafür bekannt, immer unsere Reihenfolge zu durchbrechen. Aha, das ist schön, dass du schon vorweggenommen hast. Aber es hat ja gepasst an der Stelle. Vielleicht war es ganz gut, dass wir gleich abgearbeitet haben. Gut, wir gehen einmal weiter durch. TM, ich glaube, du warst der Nächste.
Ja, ich denke, jetzt bin ich dran. Ich kann dem, was zuvor gesagt worden ist, nur zustimmen. Ich denke, um nochmal auf Aha einzugehen, fast alles in der Politik steht und fällt mit der Öffentlichkeitsarbeit. Man muss eben kommunizieren, was man macht in der Regierung. Und wenn man das anständig hinkriegt und sozusagen es schafft, dass die Bevölkerung einsieht, warum etwas vielleicht nicht gut läuft oder warum man jetzt eben mal die Bürden auf sich nehmen muss, dann ist es schon wesentlich einfacher. Und die aktuelle Regierung schafft es halt einfach nicht, anständige Öffentlichkeitsarbeit zu machen, beziehungsweise entgegen der natürlich für Populisten wesentlich einfacheren Öffentlichkeitsarbeit entgegenzuwirken. Und das macht halt gerade die AfD wesentlich besser. Aber da haben wir schon in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen, da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Ich persönlich möchte auch nochmal meinen eigenen Standpunkt zu einem AfD-Verbot abgeben. Ich denke auch, dass es richtig und vollkommen vertretbar wäre, die AfD zu verbieten. Ich fürchte nur, dass sich einfach nicht genug Beweise finden lassen, um das durchzuführen. Also, und wenn es dann dazu kommt, dass man ein Verfahren einleitet und das scheitert, na dann gute Nacht. Ich glaube, das ist mit einem Worst-Case-Szenario. Und deswegen würde ich in den Raum werfen, dass man, wie gesagt, potenziell auch wirklich nur Landesverbänden an den Kragen gehen könnte. Also zum Beispiel der Landesverband in Thüringen, ich brauche da nicht viel mehr zu sagen, mit Höcke an der Spitze. Ich glaube, da lässt sich schon verhältnismäßig mehr finden und da gibt es vielleicht auch mehr das Potenzial, tätig zu werden.
RD, willst du fortsetzen? Ja. Oder Alexander, du erst? Okay, mach.
Ich würde vielleicht einen Satz dazu sagen, oder wie ihr mich jetzt mittlerweile schon kennengelernt habt, wahrscheinlich sind es mehr als, also mehr als ein Satz. Also ich finde das, sehr richtig, was die Landesverbände angeht. Da gibt es ein juristisches Problem, da sage ich gleich was zu. Übrigens auch, was die junge Alternative angeht, die ja jetzt auch beobachtet werden darf durch den Verfassungsschutz, gesichert rechtsextrem wahrscheinlich auch ist. Und vor dem Hintergrund auch über eine Verbotsdiskussion ja, also eine Diskussion eingesetzt hat, ob man die junge Alternative als einen Jugendverband verbieten kann. Auch da kann ich dann gleich was zu sagen. Aber jetzt der erste Teil, den du angemerkt hattest, war ja, bringt das Verbot, wenn ich das richtig verstanden habe, was Falsches sagen, aber du hältst es für wenig aussichtsreich, sage ich jetzt mal, das Verbot, weil man vielleicht nicht genug findet für die Gesamtpartei. Und da würde ich mit Herrn Walthoff aus dem Eingangsstatement sagen, das wissen wir einfach noch nicht. Wir stochern einfach noch im Nebel, denn wir haben bisher nur die Verfassungsschutzberichte, die nicht sämtlich öffentlich sind. Wir haben die Materialien alle noch nicht öffentlich. Wir haben sie vor allen Dingen noch nicht mal von dem Staatsrechtler oder einer Staatsrechtlerin mal prüfen lassen, ob sie auch gerichtsfest sind. Denn ihr wisst vielleicht, nicht alles, was der Verfassungsschutz sammelt, kann dann möglicherweise auch 1:1 vor Gericht dann benutzt werden. Da gibt es möglicherweise V-Leute, die in der Partei sitzen, die müssen vorher rausgezogen werden, damit eben alles auch der Partei und nicht dem Staat irgendwie mittelbar zurechenbar ist. Also da müsste man mal genau schauen. Ich bin da, ich sag mal, zuversichtlicher, dass sich da genug findet. Aber ich kann es noch nicht abschließend sagen, weil ich es einfach noch nicht gesehen habe. Und das wäre jetzt auch meine Forderung an die Regierung, an das Innenministerium, einen solchen Verbotsantrag jetzt mal zu prüfen, und zwar seriös zu prüfen, indem man das, was gesammelt ist, mal untersuchen lässt, ob es schon trägt oder was man vielleicht noch braucht und wo man vielleicht mal gucken müsste noch, um was Handfestes zu haben. Du hast es angesprochen, Landesverbände. Es gibt einige, die sind schon gesichert rechtsextrem, also festgestellt. Aber erneut, Achtung, vom Verfassungsschutz, das ist ein anderer Maßstab, das ist nicht das Gerichtsverfahren. Trotzdem, na klar, ein gutes Indiz, sagen wir mal so. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Es ist juristisch umstritten. Ja, ich weiß nicht, ob einer von euch Jura studieren will oder schon Jura studiert oder vielleicht da Interesse hat. Ja, aber es ist juristisch jedenfalls wie immer an der Stelle jetzt mal umstritten, ob ein Verbotsantrag sich direkt gegen einen Landesverband schon richten darf. Also von vornherein sagen kann, ich möchte gerne den thüringischen Landesverband verbieten. Oder ob man nicht den Gesamtantrag immer gegen die Gesamt-AfD stellen muss, um dann im Rechtsfolgenausspruch aber nur Thüringen verbieten zu lassen. So, das ist also juristisch umstritten. Und das müsste man vorher klären. Man könnte auch das Gesetz an der Stelle nochmal vorher glatt ziehen, wenn man das will. Das würde funktionieren. Aber das ist nicht ganz klar. Ich teile aber die Ansicht, dass wir bei einigen Landesverbänden sehr viel weniger Schwierigkeiten hätten. Da bin ich völlig bei dir.
Aber Alexander, mal ganz kurz an der Stelle, auch wenn ich nicht die Diskussion abbrechen möchte, aber diese Sache ist ja umstritten, hast du gesagt. Also am meisten in der Presse rezitiert wurde ja der Aufsatz von Gertrude Lübbe-Wolf auf dem Verfassungsblog. Die hat sich ja im Oktober mal dazu geäußert und die steht ja diesem Teilverbot sehr offen gegenüber. Also wenn ich mal zitieren darf, sie sagt hier, Zitat, mit dem Hinweis auf eine einfach gesetzliche Regelung ist zwar die Frage noch nicht beantwortet, ob das Grundgesetz solche Teilverbote zulässt, jetzt kommt's aber, auch diese Frage ist aber zu bejahen. Das in Artikel 21 Absatz 2 verwendete Wort Partei hat keinen bedeutungsimmanenten Bundesbezug. Es unterliegt daher auch keinem Zweifel, dass die gesetzliche Regelung zum Parteiverbot auch auf Parteien anwendbar ist, die nur in einem Bundesland organisiert sind. Also sie bejaht es ja sehr, sehr stark an der Stelle.
Ja, das ist auch, das soll sie auch tun. Das freut mich auch. Ich kenne sie sehr gut. Wir verstehen uns wunderbar. Und ich teile das auch. Aber wenn man die juristische Kommentarliteratur sich anschaut, übrigens auch Herrn Waldhoff, der das Verfahren ja geführt hat, der einer der größten Experten für dieses Verfahren überhaupt ist, weil er das NPD-Verbotsverfahren zweimal ja geführt hat, ja, der ist skeptisch. Und es gibt einige andere Stimmen, die sind skeptisch. Und da kommt jetzt das zu sprechen, was du gerade angedeutet hast. Wenn es deswegen scheitert, weil am Ende das Verfassungsgericht sich der Ansicht nicht von Frau Lübbe-Wolf, sondern von Herrn Waldhoff oder anderen anschließt und sagt, das ganze Ding ist schon unzulässig. Das ist der Super-GAU, der überhaupt passieren könnte. Das ist der Super-Super-GAU, wenn man so will. Ja? Dann hätte der Antrag noch nicht mal gestellt werden dürfen, wie er gestellt wird. Das wäre eine solche fundamentale Klatsche, dass ich da gerne vorher die Sicherheit hätte, dass es geht. Und zwar wirklich sicher weiß, dass es geht. Und das haben wir da eben nicht. Ja? Frau Lübbe-Wolf spricht sich ja auch stark für eine Verwirkung aus, wenn wir vielleicht auch noch darüber sprechen, weiß ich nicht. Aber die ist da sehr prominent unterwegs. Und sie hat natürlich auch die Erfahrung, die es braucht. Ja, absolut, sie ist Verfassungsrichterin gewesen, keine Frage. Brillante Verfassungsrichterin, tolles Buch auch gerade geschrieben zu den Beratungskulturen der Verfassungsgerichte, fantastisch. Aber an der Stelle ändert es eben nichts, dass es juristisch trotzdem in der Kommentarliteratur umstritten ist. Und das muss man vorher lösen.
Danke. RD.
Ja, meine Position zu erläutern. Ich schließe mich dem Argument von EN vorhin an. Moralisch wäre ich total für ein Verbot. Aber ob das überhaupt umsetzbar ist, ist halt eine andere Frage. Das bereits genannte Problem ist, es gibt ja auch diejenigen Wähler, die AfD aus Protest wählen, einfach aus Unzufriedenheit mit der Ampelregierung, wie du schon gesagt hast, Alexander. Und ein Parteienforscher legt deshalb darauf Wert, Wähler politisch zurückzugewinnen. Also neben der Aufklärung fände ich persönlich das auch wichtig.
Danke. Und dann gebe ich den Ball an Hans. Der hat fast eine Stunde lang nichts gesagt, Hans. Ich dachte schon, du bist eingeschlafen und nicht mehr da. Bin ich nicht gewohnt. Hans, komm, jetzt erleuchte uns.
Also, wenn ich stumm bin, dann heißt das ja, dass ich zuhöre und dass ich viel in dem, was ich da höre, so richtig finde, dass ich da gar nicht sagen muss, dass ich das für richtig finde. Pierre, ich mach mal einen Spoiler eben, weil du vorhin als ein Thema, das dich beschäftigt, ja die Tennisbälle und die DFL angesprochen hast. Gerade eben kamen, wo ich zugehört habe, die Stunde, die Nachricht, dass die DFL das Investorenprojekt für gescheitert erklärt hat. Wird also nicht weiter verfolgt. Das heißt, die Tennisbälle und die über Kopf gehenden Autos waren dann doch so wirksam, dass die DFL-Bosse sagten, nee, hat keine Chance. So, zur Position. Alexander hatte vorhin gesagt, man könnte es ja auch als ein Verbot oder ein Verbotsantrag als einen Ausdruck des Rechts, des demokratischen Rechtsstaats ansehen, der sagt, es reicht, das lassen wir uns jetzt nicht mehr bieten, das machen wir nicht mit. Das ist ein guter und es ist ein politischer Ansatz. Und da finde ich, möglicherweise ist die Debatte um ein Verbot, um die Möglichkeiten, die Notwendigkeit, die Erfolgsaussichten, die Voraussetzungen eines Verbots, die Debatte, wie wir sie jetzt auch führen, möglicherweise ist das viel Wichtigere im Hinblick auf eine Bewusstseinsbildung, denn das klang bei euch ja auch schon durch. Es geht ja eigentlich darum, dass das, was die AfD bzw. ihre Anhänger in den politischen Denk- und Handlungsprozess einbringen wollen, dass das nicht zur Realität wird. So, und das verhindert man, denke ich, am ehesten dadurch, dass es in der Zivilgesellschaft, in den politischen Parteien, in der Staatsorganisation zunehmend Menschen, kollektive Ebenen gibt, die sagen, es reicht, das machen wir nicht mehr mit. Was wir nach dem Potsdamer Treffen erlebt haben, dass über 1 Million Menschen auf die Straße gehen, viele von denen haben mit Sicherheit Jahre oder Jahrzehnte lang nicht demonstriert, wenn überhaupt je in ihrem Leben. Und der kollektive Ausdruck dieser Aktion war, uns reicht's. Es reicht. Das lassen wir uns von dieser Organisation und dieser Ideologie einfach nicht bieten. Das sehe ich jetzt mal als Nicht-Jurist, aber als politischer Journalist und auch studierter Politologe, als das eigentlich Wichtige in dieser Debatte auch um das Verbot an. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die, und da bin ich sehr bei Alexander, der gesagt hat, Wir müssen dann ja aber, wenn wir uns schon ernsthaft mit der Frage eines Verbotsantrags befassen, dann müssen wir sehr genau prüfen, liegen die Materialien, die zu einem erfolgreichen Antrag dazugehören würden, zwingend, liegt das in genügender Intensität und Nachweisbarkeit vor? Das bedeutet, die Debatte um ein Verbot, um seine Voraussetzungen, seine Erfolgschancen, kann man nur führen, wenn man sich mit der Substanz und der Dynamik des Agierens und des Denkens dieser Partei, und zwar sowohl in ihren offiziellen Ebenen, also da, wo sie als Partei in Parlamenten aktiv ist, als aber auch im Verhalten und Denken ihrer Anhänger, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das heißt, die Debatte um ein Verbot ist möglicherweise politisch viel wesentlicher als ein Verbotsverfahren dann am Ende selbst. Das wollte ich nur an dieser Stelle mal einbringen. Von daher gefällt mir das, was wir jetzt hier erleben, was wir hier machen, was Menschen, die, und das hört ja, es gibt, werden vielleicht nicht jedes Wochenende Millionen sein, aber wenn in einem kleinen thüringischen Dorf auf einmal ein paar hundert Leute, die sich vorher nicht getraut haben, zu sagen, uns passt das hier nicht, was diese Rechtbumsköppe da wollen, wenn die dann auf einmal ihrer Angst und Furcht zum Trotz auf den Marktplatz sich stellen und sagen, ach guck mal, ich bin ja gar nicht alleine, das ist als Teil des politischen Willensbildungsprozesses das, was mir eigentlich am wertvollsten in dieser ganzen Debatte ist.
Rechte Bumsköpfe, Mensch, Hans, sowas kennt man ja von dir gar nicht.
Doch.
Ja, ja, okay. Ian.
Das passt eigentlich gar nicht so wirklich zum Thema, aber ich finde die Metapher so schön. Wie schön wäre es denn, wenn wir so demokratische, naja, was heißt demokratische? Ich weiß jetzt nicht, wie viel demokratisches Mitsprache Fußballfans haben, aber wenn wir so Probleme lösen könnten, indem wir einfach Tennisbälle auf unsere Probleme werfen würden. Keine Ahnung, ich musste an Martin Kind denken gerade. Ich weiß nicht, Herr Kabisch wahrscheinlich auch. So einfach alle Tennisbälle auf Martin Kind und dann ist er endlich weg. Nee, ich wollte nur sagen, Hans, das fand ich eine gute Überleitung. Ich finde, die Metapher wäre, es wäre sehr schön, wenn es doch mal so einfach wäre, so wie im Fußball.
Aber es ist ja nicht so einfach, aber so funktioniert der demokratische Verfassungsstaat. Ich glaube, das sollte man auch deutlich machen. Also denkt an Fridays for Future. Natürlich haben die nicht von heute auf morgen den Klimawandel gestoppt. Aber was sie da bewegt haben in der Politik, ist ja schon enorm, wenn man da mal zurückdenkt. Also die Responsivität unseres Systems hat sich da gezeigt, in besonderer Weise. Und ich glaube, sie zeigt sich jetzt wieder. Diese Demonstrationen, Hans, die du angesprochen hast, die haben ja schon Wirkungen entfaltet, wenn man den Umfragen glauben darf. Sie haben ja schon dazu geführt, dass die AfD von ihrem Hoch deutlich runter ist, auf unter 20%, diese magische 20% jetzt unterschreitet. Vielleicht geht da ja noch mehr in Anführungsstrichen, aber es zeigt ja, dass das eben anstrengend ist. Man muss dann am Wochenende auf die Demos gehen, aber es funktioniert jedenfalls Stück für Stück. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Botschaft, Hans, die man im 75. Jahr, ich halte mal ganz kurz für die, die eine Kamera anhaben, das Grundgesetz nochmal in die Kamera. Ja, das wird ja 75 dieses Jahr. Und das ist ein Geschenk, dass das 75 Jahre alt wird. Das ist aber ein Geschenk, das mit Verantwortung an uns übergeben worden ist, nämlich mit der Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass es auch die nächsten 75 Jahre weiterträgt. Und demokratische Ordnungen tragen sich nicht von selbst, sondern die müssen getragen werden. Und wenn man irgendwas Positives aus diesem ganzen Mist irgendwie nehmen kann, dann doch vielleicht, dass sich demokratische Ordnungen und der Einsatz für diese, dass sich das lohnt. Das ist, was bringt im Kleinen. Und ich finde das eine wichtige Botschaft im 75. Jahr des Grundgesetzes. Und ich glaube, dass da auch genug Potenzial in der Bevölkerung da ist, dass einfach vielleicht in den letzten 20, 25 Jahren der Ruhe, muss man ja mal sagen, vielleicht so ein bisschen eingeschlafen ist. Und das wird jetzt langsam wieder so ein bisschen geweckt. Und dadurch wird aber auch Mut gemacht dafür, dass es ein Problem ist, die AfD. Ja, aber wir können das vielleicht auch wirklich gemeinsam lösen, wenn wir uns sozusagen nicht nur symbolisch an die Hand nehmen und auf die Straße gehen.
Ich möchte da direkt nochmal darauf antworten. das Wirken oder die Wirkung auch dieser öffentlichen Demonstration. Und Demonstration ist ja ein schönes altes lateinisches Wort. Das heißt, wir zeigen etwas. Es wird etwas gezeigt. Wir zeigen, wir bringen zum Ausdruck, das machen wir nicht mit. So, die Wirkung zeigt sich ja nicht nur in den Zahlen unterhalb der magischen 20%, sondern für mich zeigt sich noch viel mehr in der quasi hektisch-hysterischen Reaktion führender AfD-Politiker. Ja, die in ihren, wenn ihr euch vor Augen führt, wie die reagiert haben, sowohl auf die Berichterstattung des Potsdamer Treffens als auch dann auf diese Demonstrationen, die hatten ja nur noch als Erklärung, das sind Kampagnen der Massenmedien, die da Brainwashing betreiben. Und diese panische Reaktion, zeigt mir am allerdeutlichsten, dass diese zivilgesellschaftliche Protestausdrucksform, dass die AfD am allermeisten ins Schleudern bringt, denn sie ist ja sozusagen die Widerlegung ihres Narrativs. Die ARD behauptet ja eigentlich, wir sind das Volk, also wir AfD, das ist ja das Kernnarrativ des Populisten, er ist recht des Rechtspopulisten, dass der sagt, wir sind das wirkliche Volk, wir bringen das zum Ausdruck, was das Volk wirklich denkt. Und dann kommen da auf einmal Millionen von Menschen, die erkennbar in keiner Weise mit der AfD übereinstimmen und sagen, nee, stimmt nicht, wir sind das Volk. Und wir zeigen euch hier die gelbe, die rote Karte, den Stinkefinger, was auch immer. Und damit hat die AfD nicht gerechnet. Damit kann sie in Wahrheit nicht umgehen. Und damit wird sie auch in Zukunft Schwierigkeiten haben, umzugehen. Und letzter Gedanke dazu. Es wurde ja auch schon gesagt, es sind ja auch Menschen, haben sich der AfD zugewandt, weil sie enttäuscht waren vom Nichthandeln oder der Lahmheit der sowohl staatlichen Ebenen als auch der Parteien. Denen wird jetzt gezeigt, doch, es gibt auch außerhalb der Parteien, und man muss nicht Bundestagsabgeordneter oder Beamter sein, sondern man kann als ganz normaler Bürger etwas tun. Also die Möglichkeit, etwas zu tun gegen unzulängliches und unbefriedigendes Verhalten von Politik und Staat, sei es, dass man sagt, ja, die haben ja ihre Versprechungen nicht erfüllt, oder sei es, dass man sagt, ja, die haben das schlecht kommuniziert. Dagegen etwas zu tun, kann man in anderer Weise machen, als seine Stimme dieser AfD zu geben. Und auch das wird gezeigt und zeigt Wirkung durch diese Form des öffentlichen Protestes, die wir jetzt da erleben. Das sind alles wirksame, finde ich, das sind Wirkfaktoren gegen die Bestrebungen der AfD und ihrer Anhänger, die ja, wie man früher gesagt hat, eine andere Republik wollen.
Ja, dieses Narrativ der schweigenden Mehrheit, was Sie immer nutzen, ne, Hans, das ist genau das, was sie fertig macht. Dieses Narrativ können sie eigentlich nicht mehr bringen, weil sie natürlich jetzt immer mit dem Einwand sich auseinandersetzen müssen, dass die Demonstrationen gegen die AfD ein Vielfaches größer waren als die, die vermeintlich für die AfD in irgendeiner Veranstaltung mal aufgetreten sind. Und das ist natürlich das Schlimmste, was so einer AfD passieren kann. In der Tat, gebe ich dir völlig recht. Übrigens auch Herr Aiwanger hat das ja damals gesagt, jetzt holt sich die schweigende Mehrheit die Demokratie zurück. Das ist eben Quatsch. Ja, und das ist auch eine Aufforderung an die vermeintlich schweigende Mehrheit, mal nicht zu mehr zu schweigen, sondern mal kurz zu sagen, wie die Verhältnisse eigentlich wirklich sind.
Eddie?
Ich wollte auch noch anknüpfen an die Worte von Alexander und Hans. Ich finde es auch super wichtig, seine Meinung zu vertreten und zu zeigen, dass das, was zurzeit passiert, einfach nicht weitergehen kann. Ich meine, was ist das für eine Partei, die unschuldige Menschen vertreiben möchte? Und was sind das für Menschen, die diese Partei wählen? Geschichte darf sich einfach nicht wiederholen. Ich finde, es liegt in unseren Händen, was zurzeit und auch in Zukunft passieren wird.
War das jetzt ein Wahlaufruf, also eine Bewerbungsrede von dir, RD, oder?
Gewissermaßen schon vielleicht. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig.
Ich glaube, wir haben sehr oft dazu aufgerufen, nicht die AfD zu wählen. Ich glaube, das ist jetzt hier kein Einzelfall.
Ja, aber der Tenor ist ja trotzdem ganz richtig an der Stelle. weil wir jetzt schon bei den Demonstrationen sind, also bei dem Weg quasi der Protesten sind Demonstrationen, die Protesten sind und wir, ich glaube, richtig betont haben, wie gut und richtig die sind und welche Wirkung die entfalten. Ich spiele jetzt mal den bösen Gegenpart, so um mal vielleicht mal das so ein bisschen den Gegenpol aufzumachen. Alexander hat vorhin gesagt, man konnte Fridays for Future als Beispiel nehmen für die Erweckung in der Klimapolitik. Da gibt es auch durchaus Studien, die sagen, naja, so richtig funktioniert hat das nicht. Also wir haben die Diskussion ja gerade schon aufgenommen, vorhin um Heizungsgesetz und so. So richtig durchgetragen hat das auf allen Ebenen nicht. Und selbst bei den Umfragewerten zur AfD kann man das geteilt sehen. Ja, auf Bundesebene sinkt sie, aber nehmen wir mal die Vorhersagen für den Osten, wo ja gewählt wird, nicht in allen Ostbundesländern, aber nehmen wir jetzt mal Brandenburg als das Bundesland, in dem wir jetzt hier leben. Da sieht man dann doch, es gibt eine leichte Reduktion der AfD, also Dezemberwerte, da lag sie bei 33%, jetzt liegt sie bei 30%. Ja, 3% weniger ist gut. Man sieht aber lange nicht so die Reduktion wie notwendig. Ich erinnere an die Wahl in Berlin, die Nachwahl, die stattgefunden hat, wo eine Politikerin der AfD gewählt worden ist, die aktuell noch in Haft sich befindet. Untersuchungshaft, aber unter Haft befindet, die nachweislich auch Verschwörungsmythen vorträgt. Deshalb ist meine Gegenthese, die ich gerne nochmal in den Raum schmeißen würde, nicht, dass ich sie vertrete. Ich will nur sagen, so als Gegenpol, ich stelle mir tatsächlich die Frage, wie dauerhaft werden diese Proteste sein? Also wird das dauerhaft so anhalten, wie es gerade ist? Damit nimmt die Dynamik irgendwann ab. Und zweitens, schaffen wir tatsächlich das, was wir damit hoffen, nämlich bei den Wählern, die die AfD wählen, und dann rede ich vor allen Dingen von den Wechselwählern, / den Wählern, die bisher als Wahlenthaltene aufgetreten sind, dann die AfD gewählt haben, schaffe ich die damit aufzunehmen. Weil, das war das letzte Beleg vielleicht noch dazu, wenn man sich mal die Presse anguckt, die so AfD nah ist, und ich finde ein Medium da ganz extrem seit Corona, das ist der Cicero. Weil wenn man den Cicero sich anguckt, was die teilweise in ihren, alleine schon die Schlagzeilen reichen schon aus. Und da gibt es tatsächlich von den Behauptungen, dass es alles gesteuert sei, also so wie es auch die AfD formuliert, bis hin dazu, dass es ja auch Versuche gibt, gegen diese Proteste vorzugehen, gibt es so eine Narration, die sich durchzieht, wo ich nicht sicher bin, ob wir damit genau alle diese Wähler erreichen, die wir erreichen wollen. Also meine Gegenthese, die ich gerne in den Raum schmeißen würde, ist die, das ganze Ding ist nicht dauerhaft lang genug und wird nicht reichen, die AfD politisch einzuschränken. So, Alexander, jetzt
nehmen wir mal an, dass das stimmt, Pierre. Was wäre denn die Alternative? Also die Frage, die sich ja dann anschließen würde, wäre, was denn sonst? Das mag ja stimmen, dass du vielleicht, also nicht du persönlich, aber jetzt die Person, die du hier gerade vertrittst, ja, dass die also sagt, das wird doch alles nicht so dauerhaft sein und so weiter. Das ist richtig, denn demokratische Ordnungen brauchen kein punktuelles Aufblitzen der demokratischen Kultur, sondern sie brauchen eine Verstetigung derselben. Und deswegen ist eben auch der Weg, die AfD wieder kleiner zu bekommen, keiner, der von heute auf morgen funktionieren kann. Sondern das ist eben kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist ein Langstrecken, eigentlich ein Dauerlauf, muss man ja sagen. Ja, ein Dauerlauf. Demokratische Ordnungen sind ein Dauerlauf. Und wir, glaube ich, müssen alle gemeinsam dazu beitragen, dass das Bewusstsein, welches Glück es eigentlich ist, bei allen Unzulänglichkeiten, die man persönlich erfährt, welches Glück es eigentlich ist, in einer funktionierenden demokratischen Ordnung leben zu dürfen, verglichen mit dem, was gerade in der Welt los ist. Ja, das müssen wir immer wieder deutlich machen und nach außen tragen. Meine Studierenden, wenn ich in der allgemeinen Staatslehre die Frage stelle, kann ich hier vielleicht auch mal stellen, ja, weil ihr seid natürlich alle viel zu clever und viel zu belesen, aber ich frage sie trotzdem, wie viel Prozent der Bevölkerung leben eigentlich wie wir in einer so vollständig funktionierenden demokratischen Ordnung? Wer schätzt mal?
Darf ich anfangen?
Ja, immer,
ja, los. Bitte.
Ich würde sagen, also ich habe schon mal Zahlen zugelesen und ich habe sie vergessen. Es war eine Zahl, die, also ja, ich war erschrocken, aber ich habe sie vergessen. Und ich würde jetzt so schätzen, um die 30%. Mhm. Zwischen, ja doch, um die 30%.
So, psychologisch dürfen wir jetzt, können wir die anderen Statements jetzt alle vergessen, weil ihr euch alle um den Anker von den 30% eh rangen wirkt, werdet wahrscheinlich. Wenn es nicht irgendjemand weiß, weiß es jemand? Also es sind viel weniger. Es sind viel weniger. Wenn man den Democracy Index des Economist nimmt, der also einteilt nach vollwertigen, beschädigten und dann sozusagen zerstörten demokratischen Ordnungen unterscheidet, dann reden wir von 8%. 8%. Wenn wir die beschädigten Demokratien noch dazu nehmen, sind wir immer noch deutlich unter der Hälfte. Aber das zeigt, glaube ich, was für ein Privileg es ist, diese Möglichkeiten zu haben. Allein für die Dinge, die wir hier gesagt haben, in diesem vergleichsweise harmlosen Podcast, müssten wir in Russland jetzt ja schon befürchten, dass es demnächst an der Tür klingelt. Ja? Und wir haben noch nicht mal drüber nachgedacht, ob ernsthaft jetzt die Regierung, wenn wir über die blöde Ampel sprechen, an der Tür klingeln würde. Ja, das ist ja Quatsch. Auf die Idee kommen wir gar nicht mehr beim Reden. Und das muss man sich klar machen, dass das ein Privileg ist. Das ist nicht normal. Und es lohnt sich dafür, sich einzusetzen, dass das so bleibt. Weil es eben ein besonderer Zustand ist und nicht der natürliche. Sondern der natürliche scheint leider aktuell ein anderer zu sein auf der Welt. Ja, und das ist etwas, was aus meiner Sicht vielen nicht hinreichend klar ist, bei aller Kritik, die man in Details natürlich immer äußern kann, um Gottes Willen, unbedingt. Ja. Aber dieses Fundament, auf dem wir stehen, ist so ein Privileg seit 75 Jahren, dass man damit nicht leichtfertig umgehen sollte. Und da lohnt es sich dann eben auch, auf die Straße zu gehen, und da lohnt es sich dann auch, über ein Verbotsverfahren nachzudenken.
Aha.
Ich habe eine Nachfrage zu der Wahrnehmung als Privileg. Siehst du da einen Unterschied zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Also ja, ich denke jetzt gerade bei der AfD und den Zahlen an die Trennung zwischen Ost und West und auch an den geschichtlichen Hintergrund, also Diktatur, Demokratie. Siehst du da einen Unterschied in der Wertschätzung?
Also ich persönlich würde mich da nie zu einer Aussage hinreißen lassen, weil ich keine empirische Wissenschaft betreibe. Und das sind dann ja immer nur anekdotische Evidenzen, die ich da einbringen kann, wo ich sage, der oder die völlig unbelastbar im Grunde. Was ich aber als Staatstheoretiker sagen kann, glaube ich, ist, dass die Kenntnis darüber, was eine Demokratie und was eine Diktatur ist, glaube ich, nicht mehr so wirklich fundamental in den Köpfen der Menschen verankert ist. Denn wenn ich solche Sachen höre, auch auf vergleichsweise in normalen Demonstrationen wie Ampeldiktatur, die Grünen, die sozusagen in autoritäre Regime, mit autoritären Regimen verglichen werden, etc. Das kann nur sein und das kann nur sagen, wer wirklich völlig ahnungslos ist im Hinblick darauf, was es bedeutet, in einem autoritären Regime zu leben. Ja, Heizungsgesetz hin oder her, mit autoritär hat das überhaupt nichts zu tun. Das war ein blödes Gesetz, ja. Aber es hat nichts mit autoritär zu tun oder mit irgendeiner Form von Diktatur, die immer wieder so schnell und auch nicht nur auf den AfD-Demos, sondern auch auf gemäßigteren Demos immer wieder mal fällt. Ja? Diese Form von Verharmlosung dieser Begriffe. Und das fällt mir schon auf. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man deutlich macht, was es wirklich bedeutet, eine diktatorische Gesellschaft vor sich zu haben oder eine demokratische. Und da verschiebt sich aus meiner Sicht so ein bisschen was wirklich problematisch ist.
Sag mal, ich glaube, aha, ganz kurz nochmal, Hans.
Sorry, pardon, ja.
Ja, ja, ich wollte nur kurz darauf eingehen, und zwar auf ja eben diese Salonfähigkeit des Diktaturbegriffs im Allgemeinen. Das hat sich ja schon in der Corona-Pandemie so abgezeichnet, hatte sich jetzt aber nur verstärkt und wird in meinem Empfinden auch auf jegliche Änderungen durch die Ampel raufgeklatscht, durch Ampelgegner. Da würde ich noch ein bisschen weiter ausholen wollen, zur Beliebtheit dieses Begriffes. Und zwar möchte ich da fragen, ob du eine alternative Möglichkeit siehst, Aufmerksamkeit, also gegenteilige Aufmerksamkeit zu schaffen, so wie die AfD eben mit solchen Schlagwörtern um sich wirft, könnten die Gegenparteien, also könnten die anderen Parteien ja auch eigene Begriffe für sich erfinden und populärer gestalten. Hast du da Ideen? Denkst du, dass es da Möglichkeiten gibt?
Ich glaube, den Vorwurf muss man erstmal beiden Seiten machen. Auch die, ich sag mal, freiheitlich-demokratische Seite, wenn man das jetzt so sieht, hat der AfD oftmals viel zu schnell und übrigens auch anderen Gegnern viel zu schnell diesen Vorwurf gemacht und viel zu undifferenziert, das muss man auch sagen. Ich glaube, das hat sich sozusagen so ein bisschen hochgeschaukelt auf beiden Seiten und mittlerweile ist dieser Begriff ja etwas, einer, der ständig vorkommt. Was kann man tun? Am Ende ist es Bildung. Wir haben jetzt eine tolle Kooperation, die starten wird an der Urania. Am 23.04. geht's los, kleiner Werbeblock, wo wir Freiheiten erklären. Wie funktionieren eigentlich unsere Freiheiten? Also dass eben nicht totalitär, autoritär oder diktatorisch ist, wenn ein Grundrecht eingeschränkt wird, sondern dass das in einer Gesellschaft mit 80 Millionen Menschen ganz normal ist. Und dass es Regeln für die Einschränkung gibt, aber dass die Einschränkung der Freiheit erstmal etwas ist, was ganz normal ist. Was man auch im Jurastudium sofort im ersten Semester schnell lernt, aber was eben in der Bevölkerung, gerade in der Corona-Pandemie, nicht gewusst wurde und dann eben, als dann Einschränkungen kamen, gleichgesetzt wurde mit, das ist ja wie in der Diktatur. Ja? Also Bildung, die Notwendigkeit, den Leuten klarzumachen, was Freiheit in einer 80-Millionen-Gesellschaft eigentlich bedeutet, dass Freiheit nicht bedeutet, ich kann machen, was ich will, sondern dass man sich abstimmen muss, dass die Freiheit des einen da endet, wo die Freiheit des nächsten beginnt. Also diese ganzen Geschichten versuchen wir da in dem Projekt, einmal im Monat wird es eine Veranstaltung geben, irgendwie deutlich zu machen. Und ich glaube, anders geht das nicht. Und natürlich widersprechen. Also wenn jemand irgendwie im Familienkreis, im Freundeskreis, in der Schule, in der Uni diese Begriffe verwendet, um sich über die Ampel zu beschweren, dann muss man sich auch einsetzen und sagen, es geht nicht. So kannst du nicht über die sprechen. Ja, du kannst den Habeck blöd finden, aber das ist kein Diktator und das ist kein autoritärer Führer, der irgendwie das Programm der Grünen auf uns bringt. Ja, so funktioniert Demokratie nicht und bei uns heißt das eben auch, dann widersprechen, wenn sowas gesagt wird.
Wobei, also ich will nur mal, also ich unterstütze voll was du dazu sagst. Ich habe nur da Hinterkopf immer dieses Buch von Oliver Nachtwey, Gekränkte Freiheit, der hat ja diesen Typus soziologisch untersucht und der kommt da in seinem Fazit eigentlich zu dem Schluss, schwierig.
Und Caroline Amlinger, die wollen wir nicht vergessen.
Ja, das
und
stimmt.
Und Caroline Amlinger.
Ja, danke für die Ergänzung. Ich habe immer nur den ersten im Kopf, die Namen vergesse ich immer. Die ist natürlich genauso wichtig. Ich müsste sie zuerst nennen, das wäre, glaube ich, korrekter an der Stelle. Also von den beiden AutorInnen quasi. So ein bisschen im Fazit kommen die ja zu dem Schluss, dass das trotzdem schwierig sein wird, diese Gruppe zu erreichen. Und vielleicht wäre das ein Impuls. Vermutlich wird das in der Welt von Filterblasen und von so eigenen Echokammern immer schwieriger. Aber der Ansatz ist zumindest sehr unterstützenswert. So, Hans, ich habe dich jetzt schon so lange warten lassen. Du kannst uns jetzt quasi zu der Frage der Demonstration deine abschließende Position darstellen.
Ja, aber das passt ganz gut. Danke, dass du mich hast warten lassen. Auch, dass du eben nochmal Nachtwey und Amlinger erwähnt hast. Also, weil du ja vorhin sagtest, naja, Demonstrationen können sich dann auch abnutzen, guckt euch Fridays an und so weiter und so weiter. In der vergangenen Woche wurde ein Hochschullehrer begraben, der zu den für mich persönlich wichtigsten gehörte, von dem ich sehr viel gelernt habe. Das ist der Soziologe und Philosoph Oskar Negt. Der übrigens auch, und deswegen passt Nachtwey ganz gut, der für Nachtwey eine ganz wichtige Orientierungsfigur war und ist. Und Negt hat 2004 den Satz geschrieben oder gesagt in einem Interview, Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss. Und das ist ein so entscheidender Satz. Und gelernt werden muss heißt eben nicht einfach nur, ich habe jetzt hier Wissen, wie funktioniert der Staatsaufbau, welche sind die Gewaltenteilungsebenen in demokratischen Rechtsstaat, sondern das Lernen von Demokratie setzt Demokratie als reale Verhaltensweise, als Lebensform voraus und beinhaltet es. Und insofern ist das, was in diesen Demonstrationen stattfindet und in anderen Formen des selber Aktivwerdens, das ist der Prozess des Lernens von Demokratie. Und deswegen ist der so wichtig, auch das, was Alexander gesagt hat, Veranstaltungen, also ich habe während Corona, ich weiß nicht, mir die Finger wund geschrieben, auch dann in irgendwelchen Disputen, wo dann immer gesagt wurde, ja, hier werden Grundrechte eingeschränkt oder gar abgeschafft. Dann musste man den Leuten erstmal sagen, wie Alexander sagte, ja, die gegenseitige Einschränkung von Rechten ist das Prinzip eines Rechtssystems. Es gibt überhaupt nur zwei Grundrechte, die uneingeschränkt gelten. Das sind die Artikel 1 und 20. Alles andere sind sozusagen stinknormale Grundrechte, die selbstverständlich eingeschränkt werden können durch andere Rechte und so weiter. Das gehört dann, wenn man so will, zum intellektuellen Lernen dessen, was Demokratie ist, aber zum Lernen als real existierende Lebensform gehört eben genau, dass ich diese Aktionsform, angefangen von der Demonstration bis hin zur Bürgerinitiative, bis hin zur Realisierung eines Projekts, wie auch immer, das muss man täglich machen. Und so wie Sportler sozusagen ihre Muskeln täglich eigentlich trainieren müssen, um motorisch leistungsfähig zu sein, muss der Muskel in Herz und Hirn täglich trainiert werden, um als Demokrat leistungsfähig und existent zu sein. Ich glaube, auch das ist ein Ergebnis dieser Debatte, die hier geführt wird, die man führen muss. Was sagen 1 Million Menschen? Natürlich können die nicht jeden, und da ist dann auch Fridays ein Stück weit ein warnendes Beispiel. Ja, das nutzt sich ab, wenn es dabei bleibt. Aber das, was da an Willen, an Energie, an realer Lebenserfahrung erzeugt wurde, welche neuen Formen des Ausdrucks findet es? Das ist der Prozess, in dem wir uns, finde ich, Gott sei Dank befinden und der von allen, die das wollen, die da drin stecken, sozusagen dann als tägliches Lernen weiterentwickelt werden muss.
Wenn ich da einen Satz zu sagen darf, Hans, weil das absolut richtig ist, was du sagst. Ich würde Fridays for Future als nicht als gescheitert ansehen, definitiv nicht.
Nee, nicht
du auch nicht, das weiß ich, du auch. Nein. Aber ich würde auch sagen, dass eben normaler Prozess ist, dass man, wenn man eine Verstetigung will, dann sagt der demokratische Verfassungsstaat, dann musst du in die Institutionen rein. Das ist nun mal so und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu unseren Parteien. Dann heißt es eben, dann engagiert euch in Parteien. Das ist der Weg. Und das macht ja auch Fridays for Future jetzt. Ja, die wollen jetzt ja auch, und auch übrigens die letzte Generation, die jetzt ja ins Europaparlament will und so weiter. Ja, also der Weg über die Institution ist dann der Weg, um langfristig auch die Gestaltung so zu vorzunehmen, wie man sich das Gemeinwesen dann eben wünscht. Das ist anstrengend. Na klar, es ist anstrengend. Demokratie ist in vielerlei Hinsicht eine Zumutung, muss man ja mal sagen. Also fürchterlich. Ich weiß es ehrlich gesagt komischerweise immer besser als alle anderen, Eber wahrscheinlich auch. Und das ist das Problem der demokratischen Ordnung, dass sie eben anstrengend ist. Sie muss erlernt werden. Aber ich will nur sagen, es lohnt sich, weil alle Alternativen, und wir haben so viele Beispiele in der Welt gerade, lohnen sich definitiv nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Also die Möglichkeiten, die wir hier haben, sind einfach phänomenal verglichen mit fast allen anderen auf der Welt. Und das ist schlicht und ergreifend lohnenswert, sich dafür einzusetzen, dass es so bleibt.
Weil alle so viel Werbung gemacht haben. In der Süddeutschen Zeitung ist letzte Woche ein Artikel erschienen zur AfD und Schule. Da komme ich auch zu Wort. Und die Überschrift ist sogar aus meinen Wortlauten. Und wahrscheinlich fand die Redakteurin so cool diesen Satz und hat nicht geschnallt, dass ich ihn nur kopiert habe. Ich habe es nämlich mit dem Satz von Böckenförder ausgedrückt. Demokraten fallen nicht vom Himmel. Und den hat sie so schön gefunden, dass eine Überschrift zu finden ist. Und hätte sie mal prüfen sollen, das ist nicht von mir. Aber egal. Also ich unterstütze komplett, was ihr hier gesagt habt. Ian hat vorhin schon auf den Bereich Bildung verwiesen, der da auch eine ganz extreme Rolle spielt in dem Kontext. Ich glaube, da sind wir völlig d'accord. So, lieber Alexander, wir haben dich sehr lange heute hier schon gebunden. Vielleicht als Schlussfrage. Also viele Aspekte haben wir besprochen, nicht alles, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich glaube, den großen Bogen konnten wir spannen. Du hast ja vorhin gesagt, du warst für die Bundesregierung schon tätig, als es um die Frage des Klimatransformationsfonds ging und die Verteidigung. So, jetzt stellen wir uns vor, morgen kommt der Anruf der Bundesregierung. Alexander, hast du Bock für uns, vom Bundesverfassungsgericht zu ziehen und also erstmal einen Antrag fertig zu machen, sagen wir mal so, das ist der erste Schritt, einen Antrag fertig zu machen und das alles mal zu sammeln und zusammenzufügen in dieser Anklageschrift oder dieser Zusammenführung, immer das ganz korrekt juristisch heißt. A, würdest du sagen, jo, mach ich? Und B, würdest du es auch machen unter dem aktuellen Nichtwissen, ob das erfolgreich ausgeht?
Ja, Pierre, ich hatte ja vor kurzem diesen Anruf, hast du es richtig gesagt, als es um das, dass die 60 Milliarden ging und da habe ich natürlich mit Freuden zugesagt und war sehr gebauchpinselt und habe dann ja die Erfahrung machen müssen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man aus so einem Verfahren auch erfolgreich rausgeht. Aber wenn so ein Anruf kommt, wenn der also nochmal käme und ich gebeten werde, dann wahrscheinlich einem Team, das macht nicht einer alleine, das machen dann mehrere, dann würde ich selbstverständlich ja sagen an der Stelle. Denn das ist dann eben auch der Teil, der zu meinen Pflichten dann auch gehört, als jemand, der diese Möglichkeit dann hat, als Staatsrechtslehrer, als Verfassungsrechtler, als jemand, der die Möglichkeit hat, diese Vertretung zu übernehmen. Da braucht man ja gewisse Voraussetzungen, um das machen zu können. Dann ist es eben mein Beitrag, dass ich mich dann auch nicht dem entziehen kann, diese Verantwortung dann zu übernehmen und einen solchen Antrag jedenfalls mal zu prüfen. Natürlich würde ich von vornherein sagen, das ist kein Selbstläufer und das weiß die Regierung dann auch. Und das würde in Kamera ablaufen, also geheim erstmal ablaufen, weil man natürlich sich nicht die Blöße geben will, ein Jahr lang zu prüfen und dann kommt nur heiße Luft bei raus am Ende. Aber natürlich würde man das machen. Ja, vielleicht läuft es ja auch schon irgendwo. Ich weiß, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, aber vielleicht läuft es ja schon irgendwo. Es gibt auch im Internet so Seiten, afdverbot.de oder so, wo glaube ich, man schon sammelt, sozusagen so inoffiziell einfach so Materialien sammelt, ja, so und Links bereitstellt und so weiter. Aber natürlich würde ich das machen. Und ich finde, Hans, du hast ganz recht, die Debatte über dieses Verbot ist, glaube ich, das, was das Zentrale ist für die demokratische Ordnung. Die Frage, was wollen wir uns als Gesellschaft eigentlich bieten lassen und wo ziehen wir eine Grenze? Wo sagen wir auch bei uns, all unserer Lethargie und unserem Fokus auf unsere eigene Karriere und all dem Individualismus, der uns ja prägt in den letzten 15, 20 Jahren, wo sagen wir, nee, das reicht uns jetzt, da kommen wir jetzt mal zusammen. Und da vielleicht noch ein Satz, da enttäuscht mich so ein bisschen noch das Vorgehen der Parteien insgesamt. Ich fände es zum Beispiel sehr schön, wenn es einfach mal eine gemeinsame Pressekonferenz auch gäbe von Merz, Lindner, Ricarda Lang, Scholz, Klingbeil und so weiter, die sagen, Kinder, bei allem Streit, das machen wir nicht mit. Nur, dass ihr es wisst. Reicht ja schon als Aussage. Ja? Wir stehen hier zusammen und wir werden das nicht zulassen. Punkt. Bei allem Streit. Das wäre, glaube ich, ein starkes Signal, was vielleicht irgendwie im Augenblick so ein bisschen untergeht. Hans, ich sehe, du bist skeptisch, aber ich finde teilweise es einfach problematisch, dass wir so eine Art Ampel-Bashing und ein Oppositions-Bashing haben, wo es doch eigentlich vielleicht jetzt gerade um das Fundament wirklich geht, wo sicher sein muss, dass da alle stehen.
Hans, willst du nochmal reagieren? Das soll eigentlich das Schlusswort sein, aber du kannst nochmal, wenn du
möchtest. Ach, ganz schnell. Nein, ich teile natürlich den Grundgedanken, dass es richtig ist, dass, ich sage es jetzt mal, alle demokratischen Parteien das zum Ausdruck bringen sollen. Das Problem, wenn man jetzt sagen würde, nun setzt euch mal alle nebeneinander auf ein Podium und jeder sagt das, das erzeugt natürlich in das Lager der AfD-Affinen oder Gefährdeten vermutlich vielmehr das Signal, jetzt guck mal an, da haben wir es ja. Da, die sagen ja selbst, dass sie der kollektive AfD, kollektive SPD, also dieser ganze Staat, ja, dieser ganze etablierte Staat, jetzt geben sie sich auch noch als solche zu erkennen und dadurch machen die ja klar, dass wir die einzige Alternative sind. Also Trump profitiert ja davon, dass sehr viele unterschiedliche demokratische Kräfte in den USA sagen, alles aber nicht Trump. Das heißt, dieser Schuss, wenn man es so machen würde, wie du vorschlägst, ich fürchte, würde mehr negative Signale aussenden. Was aber richtig ist, vielleicht kann man da auch sagen, getrennt marschieren, vereint schlagen, da sollen doch die Parteien sozusagen gerne ein und dieselbe Botschaft, aber jeweils in ihrem Feld lieber lancieren.
Ja, lieber Alexander, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute mit uns in diese Debatte eingestiegen bist und uns ergänzt hast um diesen juristischen Blickwinkel darüber hinaus. Ich fand, das war eine ganz nette Runde mit dir. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald vielleicht.
Sehr gerne, wir bleiben im Kontakt. Ja, und damit haben wir quasi das große Thema AfD uns ein bisschen angeschaut. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darauf blicken an der Stelle. Das wird uns bestimmt nochmal begleiten. Und ja, vielleicht gibt es eine Stelle, wo wir auch nochmal zurückkommen auf das Gespräch mit Alexander. Dann lass uns in den zweiten Block hineingucken. Der zweite Block quasi, haben wir angekündigt, wird sich um ein spezielles Gesetz drehen. Wir haben lange überlegt, was wir als zweites Thema nehmen könnten. Und sicherlich wird es jetzt vom Umfang lange nicht so ausführlich wie die AfD werden. Aber interessant ist es trotzdem, denn nicht nur das Gesetz an sich ist interessant, sondern auch dieser schöne Terminus, der seitdem durch die Presse wandert, diese German Vote, dieser Begriff, der da tituliert worden ist. Kurz zum Kontext, also in Deutschland gibt es eigentlich schon seit des letzten Jahres der Großen Koalition ein eigenes Lieferkettengesetz. Heißt letztlich nichts anderes, als dass die Unternehmen sicherstellen sollen, dass ihre Ketten so mit Unternehmen, beteiligte Unternehmen sind, die auf Menschenwürde auch, aber auf Menschenrechte achten und auf entsprechend nachhaltige und soziale Produktion. Das heißt jetzt nicht, dass man jedes Unternehmen exakt überprüfen kann, das nicht, aber es soll eine Art Risikoanalyse stattfinden und eine Nachvollziehbarkeit. Und unter der deutschen Ratspräsidentschaft gab es dann den Impuls durch Hubertus Heil vor allen Dingen, dass man das nach Europa bringt, um auch hier gleiche Chancen herzustellen. Macht ja erstmal auch super Sinn zu sagen, nicht bloß in Deutschland, ganz Europa. Ja, und dann dauerte das so 3 Jahre mit einem entsprechend langen Prozess in Europa, wie es so ist, mit ganz vielen Beteiligten und ganz vielen Anhörungen und ganz vielen Teilen. Und am Ende dann zum Trilog und dann war das Ding fest mit der Idee, also in Deutschland war es bisher ab 1000 Mitarbeiter, in Europa soll es ab 500 Mitarbeitern gelten, bei Risikobereichen 250 Mitarbeiter, es gab auch noch so eine Begrenzung im Umsatz und im Prinzip wurde der gleiche Inhalt übernommen, also Risikoanalyse, Zuliefereranalyse, Kritik nachgehen und es gilt das Bemühensprinzip. Man kann nicht alles nachvollziehen, man soll aber sich anstrengen, das zu machen. Tja, und jetzt ist es so, normalerweise geht es dann im Europäischen Rat und der stimmt dem noch zu, wenn alle entsprechend beteiligt waren, was hier der Fall war. Und so war es auch hier. Nee, war es nicht ganz, weil dann kam die FDP um die Ecke und sagte nein. Man hat es im Intro gehört, die FDP blockierte dieses Lieferkettengesetz mit dem Verweis auf zu viel Bürokratie und es sind noch offene Fragen. Und jetzt ist das ganze Ding quasi liegt. Und seitdem weiß man, dass man in Europa immer von German Vote spricht, nämlich in dem Augenblick, in dem ein Gesetz ausgehandelt worden ist und dann im letzten Augenblick doch nochmal blockiert wird. Und wir wollen heute quasi kurz auf dieses Lieferkettengesetz schauen, eigentlich für mich mit 2 Stoßrichtungen. Einerseits mit der Frage, was bedeutet dieses Verhalten der FDP generell für die Koalition? Aha, hat vorhin im Teil zur AfD da schon mal 2, 3 Sachen so indirekt auf den Bezug fallen lassen, den man hier gut aufnehmen kann. Und zweitens natürlich auch so ein bisschen die Frage, das Gesetz steht jetzt ja für einen beispielhaften Umgang mit dem globalen Süden. Und die Frage ist ja, ist das jetzt ein guter erster Weg? Sollte man da weitere Schritte gehen? Ist das überhaupt möglich? Oder ist es so, wie ich manchmal das Gefühl habe, man spricht über globalen Süden, aber eigentlich so richtig will man es dann doch nicht. Und da schon dieser Begriff alleine wird ja manchmal auch kritisiert. Wir fangen vielleicht mal mit der ersten Perspektive an, oder wo ihr anfangen wollt. Die Perspektive so ein bisschen des Blicks auf die Folgen für die bundesdeutsche Politik. Ich würde eher den Ball hier einfach rüberspielen. Du fängst an, wo du anfangen willst. Und dann können wir gucken, wo wir fortsetzen.
Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich thematisch so viel beitragen kann. Aber zum ersten Teil auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre besser bedient natürlich, wenn JS jetzt hier wäre und dann hätten wir wahrscheinlich nochmal so einen 2,5-Stunden-Teil. Aber ich kann einfach mal ihre Position einnehmen, wenn das okay ist. Und ich würde schon sagen, dass es sinnbildlich ist für das, was viele wahrnehmen, was in der Ampel passiert. Es ist ja schon regelrecht ein Scherz geworden, so. In der Politik habe ich das Gefühl, oder wenn ich mit meinen Freunden über Politik rede, dass es eben am Ende eh immer an der FDP scheitern würde und die FDP am Ende das Sagen hätte. Und ich weiß nicht, ob ich das so aus dieser drastischen Perspektive, die JS jetzt vielleicht haben würde, genauso einordnen kann. Aber ich habe da schon das Gefühl, dass man vor allem in dieser Koalition sehr häufig davon mitbekommen hat, dass dieses Narrativ irgendwie aufgebaut wurde. Und könnte mir auch herleiten, dass dieser Unmut über die Ampel schon so ein bisschen daher rührt, dass ich persönlich so ein Gefühl von Unsicherheit vermittelt bekomme. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es irgendwem anders auch noch so, aber wenn ich mir so Reden oder whatever anhöre von zum Beispiel Annalena Baerbock irgendwie im Bundestag. Ich habe immer so ein bisschen schwingt bei mir so ein Gefühl der Unsicherheit mit. Diese Unsicherheit projiziert sich dann eben auch auf die anderen Dinge, nicht gerade, dass sie gerade redet, sondern halt worüber sie redet oder generell einfach kommt dieses Gefühl oft bei mir rüber. Was ich natürlich, wenn wir jetzt auf die Bundesrepublik Deutschland sehen, gucken sollen, als nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wünschenswert bezeichnen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das niemand so wirklich wünschen würde, kein Gefühl der Sicherheit, wenn es um die ausführende Macht der Regierung, die man ja doch irgendwie gewählt hat, hervorgerufen wird. Und dementsprechend stehe ich dem, wie gesagt, kritisch gegenüber, dass man so oft das Gefühl bekommt, dass die FDP am längeren Hebel sitzt oder am kürzeren Hebel?
Längeren.
Am längeren. Mhm. Okay, am längeren Hebel sitzt. Und da steht das Gesetz, wie Sie es erklärt haben, jetzt natürlich beispielhaft. Und irgendwie ja auch nicht ganz für das, was Demokratie eigentlich sein sollte.
Für mich ist ja also vielleicht die Frage besonders relevant, dass die Frage des Warums, also dass die FDP in der eigenen Regierung so eine Art Oppositionsrolle spielt, das sieht man ja immer wieder. Man hat in dieser Woche das die Aussage des Generalsekretärs gehört, dass man ja eigentlich sich lieber in einer Koalition mit der CDU sehen würde und man müsste, Zitat, der CDU ja nicht jedes Mal erklären, was soziale Marktwirtschaft sei. Das ist ja schon heikel, wenn man in einer Koalition sich befindet und quasi in der Situation dem Koalitionspartner das so sagt. Und das sieht man hier ja genauso. Und eigentlich sind zwei Sachen für mich da besonders, also erstens die Frage, warum, also was das Bestreben, klar höhere Wahlerfolg, elektoraler Erfolg, da stellt man sich aber schon die Frage, gleichzeitig muss es ja auch genug BeraterInnen geben, die denen klar machen, dass das ja eigentlich genau kontraproduktiv ist, weil es nach außen ja diese Unsicherheit der Regierung widerspiegelt, die sie ja erster Teil ja auch entsprechend in den Wahlerfolgen oder in den elektoralen Erfolgen von rechts sich widerspiegeln. Und die zweite Ebene ist ja letztlich auch, dass man sich dann die Frage stellen muss, was will man denn dann als Regierung überhaupt noch leisten? Denn noch hat man ja theoretisch 2 Jahre vor sich. Und ich verstehe das in diesem Beispiel erst recht nicht und generell schon mal gar nicht. Und für mich ist dieses ganze Verhalten der FDP ein großes Fragezeichen, wo ich auch nicht so wirklich die Lösung oder den Weg sehe, was ihr Bestreben im Endeffekt wirklich sein solle. Denn man könnte ja auch sagen, wenn es irgendwie Erfolge hätte, wenn man es in den Wahlen, also sieh die Nachwahl in Berlin wieder, wenn man da irgendwie was gesehen hätte, okay, hat man aber nicht, im Gegenteil. Also klar, da waren jetzt nicht viele Plätze zu vergeben, aber trotzdem hat die FDP ja verloren dabei. Das muss man einfach auch anerkennen an der Stelle. Hans, hast du einen Blick darauf? Was hast du eine Antwort, was das Ziel sei der FDP? Siehst du da irgendeinen Weg?
Ja, das Ziel der FDP, denke ich, es ist einfach eine Panikreaktion. Und die FDP, ich meine, du hast das gesagt, der Generalsekretär, im Grunde hat er die Scheidung angekündigt. Der würde ja lieber, hat auch nur gesprochen, ja, und nach Neuwahlen lieber eine andere Koalition. Er hat ja ganz offen gelassen, wann diese Neuwahlen erfolgen würden. Das könnte ja auch übermorgen, also noch in diesem Jahr sein, wenn die Koalition bricht. Das möchte er, glaube ich, gerne. Und die FDP sieht ihre politische Zukunft, glaube ich, allein in einer Koalition mit den Unionsparteien. Und zu sagen, ja, aber guck mal, diese Absetzbewegungen, die bringen die FDP ja auch nicht über die 4%. Das stimmt. Das war aber früher auch schon so. Je stärker die FDP sich aber sozusagen der Union als ihr idealer Lebenspartner oder Lebensabschnittspartner an den Hals schmeißt, desto mehr kann sie darauf hoffen. Und das war tatsächlich in der Vergangenheit schon so, dass es bei Wahlen dann Leichtstimmen gibt. Ja, dass wenn es so sein sollte, dass eine Union bei Neuwahl, wann auch immer, die Wahl hätte, entweder eine große Koalition mit den Grünen zu machen oder nochmal eine große Koalition oder wenn es dann eben vielleicht doch mit FDP über 5% reichen würde, dann gibt es genügend Unionswähler, so war das in der Vergangenheit mehrfach, die dann taktisch wählen und sagen, ja, dann geben wir unsere Zweitstimme mal eben der FDP. Dann kommen die auf einmal, auch wenn sie jetzt bei 3,5% liegen oder 4, dann kommen die auf einmal bei der Wahl über die 5% und dann reicht es auf einmal für Schwarz-Gelb. Ich glaube, diese Perspektive ist das, was diese Absetzbewegungen der FDP derzeit motiviert.
Tim?
Ja, also was ich dazu sagen möchte ist, das kann man doch aber als FDP nicht wollen. Ich finde, es ist schon ein ganz schönes Armutszeugnis, darauf zu spekulieren, dass man dann Leihstimmen erhält. Also ich sehe das Kalkül dahinter und ich denke, es ist durchaus ein sinnvolles Kalkül, aber ich finde es trotzdem ein ziemliches Armutszeugnis von Seiten der FDP. Ich kann die Argumentation der FDP auch nur beschränkt nachvollziehen, um sie vielleicht nur mal in den Raum zu werfen. Die ist ja vor allem, dass die Bundesregierung eben predigt, dass man Bürokratie abbauen will und dann zusätzliche EU-Regularien nur mehr Bürokratie schaffen würden. Und ich finde, das Ganze kommt jetzt von der FDP ziemlich an der falschen Stelle, da jetzt eingreifen zu wollen. Und ich sehe die Problematik dann eher woanders. Und ja, einfach um mal auf diesen Punkt einzugehen, also das ist jetzt nicht meine eigene Position, die ich vertrete, sondern einfach um das mit reinzubringen. Der springende Punkt ist, oder womit die FDP ja argumentiert hat, ist, dass man eben sowieso schon dieses Gesetz auf bundesdeutscher Ebene habe und dass, wenn man das jetzt nochmal umsetzen würde, beziehungsweise im EU-Rahmen umsetzen würde, das nur zu einer zusätzlichen Belastung für die Unternehmen führen würde. Also einfach, dass man da das Bild hat.
Um dann nochmal direkt drauf einzugehen, natürlich ist das ein Armutszeugnis, wenn die FDP auf Leihstimmen spekulieren müsste. Das ist aber im Zweifelsfall der FDP egal. Zur langen Geschichte der FDP, jedenfalls in den letzten 30 Jahren, gehört, dass es ihr relativ wurscht war, wie sie es geschafft hat, sozusagen an die Regierungsmacht mitzukommen. Hauptsache, sie war mit drin. Und das wäre mit einem solchen Leihstimmenverfahren zu bewirken. Was die Argumentation angeht, die ist der FDP, dass man Bürokratie abbauen will und dass das ja ein Ausbau von Bürokratie wäre. Das ist natürlich in der Tat ein Armutszeugnis vor dem Hintergrund, dass der Brüsseler Gesetzentwurf ja sowohl abgestimmt war, diskutiert und abgestimmt war innerhalb des EU-Parlaments mit deutschen, auch liberalen Abgeordneten, als auch zwischen den Regierungen. Und da war seitens der Bundesregierung die FDP immer mit dabei. Also der Brüsseler Gesetzentwurf, den die FDP jetzt ablehnen will oder durchgesetzt hat, dass Deutschland nicht zustimmt, ist von der FDP mit ausgehandelt worden. Wenn ihre Position gewesen wäre, zu sagen, das können wir gar nicht machen, weil das für die deutschen Unternehmen viel zu viel zusätzliche Bürokratie bedeutet, hätte sie das eher machen müssen. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat sozusagen bis zur letzten Sekunde, hat sie gesagt, ja, ja, ist okay, sind wir mit dabei. Und dann in allerletzter Sekunde sagen sie, ach nee, ist zu viel Bürokratie. Und sie verstecken sich hinter dem Mittelstand. So, selbstverständlich ist Deutschland in einer schwierigen ökonomischen Situation. Selbstverständlich haben wir zu viel Bürokratie, das ist schon klar. Nur das jetzt zum Aufhänger zu nehmen und sagen, und wir beenden jetzt die Bürokratie oder bauen jedenfalls keine neue auf durch die Ablehnung dieses europäischen Lieferkettengesetzes, das ist wirklich Gaga. Vor allem, wenn man sich anguckt, für wen soll dieses Lieferkettengesetz gelten? Erstens für Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten. Das ist keine Klitsche um die Ecke. Da sind dann auch Mittelständler schon ganz schön groß. Zweitens müssen die einen Jahresumsatz von 150 Millionen mindestens haben. Auch das ist eine ganze Menge Holz. Und da denke ich, wenn sich das, was da zu erfüllen ist im Nachweis der Lieferketten. Es geht ja um eine Form von Nachweis. Wie werden Menschenrechtsbedingungen und andere Standards eingehalten? Das kann auch skaliert werden, wenn das Verfahren sich etabliert haben. Da können sich Unternehmen zusammenschließen. Das ist am Ende wie bei einer Steuer- oder sonstige Erklärung. Also zu sagen, der deutsche Mittelstand, der geht kaputt, wenn er die bürokratischen Voraussetzungen dieses Lieferkettengesetzes erfüllen muss. Das ist ökonomisch, juristisch, volkswirtschaftlich und logisch eine tatsächliche Armutserklärung. Und das muss man auch mal sehen, mehr als 20 deutsche größere Unternehmen verlangt haben, Aldi vorweg, Aldi, ja, der Menschenrechtspionier Aldi.
Kick,
sagt,
Kick auch, will ich mal sagen, ja.
Und Kick, ja.
Primark,
Aldi und Kick und Primark. Und Primark, dass die also sozusagen diese, die ihr Leben lang sich immer um die Menschenrechte in den produktiven Ländern des globalen Südens gesorgt haben, dass die auf einmal sagen, setz dieses Gesetz um, wir wollen das. Das ist sozusagen eine dreifache Bestätigung des Armutszeugnisses. Und weil du Kick sagst, wir wollen nicht vergessen, wie überhaupt die Dynamik für dieses Lieferkettengesetz zustande kam. Es war ein furchtbarer Unfall vor 11 Jahren in Bangladesch, als eine Textilfabrik einstürzte und dabei über 1.100 Menschen getötet wurden und 2.000 verletzt wurden. Und ich glaube, KIK gehörte damals zu den Auftraggebern dieser Textilfabrik. Und am Ende wollte es keiner gewesen sein, der verantwortlich war für die Nichteinhaltung von Sicherheitsbedingungen. Das hat international sozusagen die Notwendigkeit dieser Lieferkettengesetzgebung in Gang gesetzt. Und wenn jetzt diejenigen, die damals, wie KIK gesagt haben, das können wir gar nicht leisten an Aufklärung und nachvollziehen, wenn die jetzt sagen, wir wollen dieses Gesetz, weil es alle Beteiligten zwingt, Verfahren zu haben, in denen nachgewiesen wird, welche Standards eingehalten werden. Das ist dann die dritte Ebene der Ohrfeige für die FDP.
Ja, darauf möchte ich auch gleich mal eingehen. Und zwar ist mir gerade was eingefallen. Es ist ja auch aus wettbewerbstechnischer Perspektive total sinnvoll, eigentlich dieses Gesetz durchzubringen, weil in Deutschland haben wir es ja schon vorliegen. Also wir haben ja schon es in der Art umgesetzt. Und wenn wir das jetzt auf Europa übertragen würden, beziehungsweise das unterstützen würden, würden wir in Europa den Wettbewerb wieder aneinander angleichen und damit die Bedingungen für uns jetzt als Land Deutschland verbessern. Deswegen kann ich die Entscheidung der FDP eigentlich noch viel weniger nachvollziehen. Und ich bin gespannt, wie sich das in der Öffentlichkeitsarbeit darstellt. Wir haben ja heute das Wort schon mehrfach erwähnt. Und ich bin wirklich darauf aus, inwiefern das der FDP noch auf die Füße fallen könnte, beziehungsweise wie das kommuniziert wird an die Wählerschaft, dass man jetzt ein wirklich großes Vorhaben der EU, was ja auch auf einer großen Ebene stattfindet, blockiert hat, was man ja zuvor mitgetragen hat.
Da mache ich jetzt mal eben die FDP in der Antwort und sage, da sagt aber die FDP, genau mein Lieber, du hast ja recht, das deutsche Lieferkettengesetz, was wir bisher haben, das ist nämlich nicht so bürokratisch und scharf wie diese neue geplante EU-Richtlinie. Die FDP sagt, wir wollen ja das Deutsche behalten, aber das, was die EU macht, geht ja über das Deutsche weit hinaus. Also wenn du mit der Argumentation mit halbwegs wissenden FDP-Lern ankommen würdest, das wäre nicht so ganz einfach, weil die genau damit ankämen.
Wobei, wenn es wissende FDPler sind, dann gucken sie sich die Zahlen an. Es gibt ja so ein paar Untersuchungen, die sagen zum Beispiel, diese Unterschiedlichkeit zwischen 1.000 und 500 Mitarbeitern betrifft in Deutschland exakt 1,2% der Unternehmen. Also die Zahl ist im Gesamtsumme so marginal, dass das also von der Argumentationstiefe leicht zu entkräften ist.
Wenn man dann dem Wissen ein noch besseres Wissen gegenübersetzen kann.
Selbstverständlich, das ist die Voraussetzung.
Ich würde dann den wissenden Herrn Kabisch einfach holen und dann habe ich auch kein Problem in der Diskussion.
Ja. Ob ich so wissend bin, weiß ich nicht. Ich habe mich auch nur belesen. Es gibt bei der Taz hier eine sehr schöne Übersicht, wo man die Studien zusammengeführt hat. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht letzte Frage dazu, die mich noch persönlich interessieren würde, weil wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, dass die FDP ja da bewusst eine Linie fährt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wieso... Also ich weiß, dass das politisch nicht funktioniert, weil es verschiedene Prinzipien sind. Aber wieso greift Olaf Scholz da nicht durch? Also sein Lieblingszitat, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Hätte er nicht die Möglichkeit, ich weiß, wenn die Einspruch einlegen, muss Deutschland da sich entsprechend enthalten, ja. Aber gehen wir jetzt mal von der Praxis weg. Wieso tritt Olaf Scholz nicht so auf, dass er sagt, liebe Leute, das haben wir vorher ausgemacht. Es wird festgelegt. Wir denken an den Atom, den Umgang mit der Atomkraft hat das ja einmal gemacht quasi, zugegebenermaßen auf deutscher Ebene und nicht auf europäischer Ebene. Aber die Frage wäre für mich noch zum Schluss ein bisschen, zeigt das ganze Ding nicht auch wieder eine extreme Führungsschwäche Olaf Scholz und damit auch genau das, was wahrscheinlich ihm fehlt, um dieser Regierung das zu geben, was sie vielleicht bräuchte? Ian, du kannst ja gerne starten, dann gehen wir die Reihe nochmal durch zum Schluss.
Ich werde jetzt hier keine politisch fundierte Antwort geben können, sondern etwas anderes, wofür ich vielleicht bekannt bin, sondern meine persönliche Ansicht, weil es nicht zu ihm passt. So, keine Ahnung. Ich habe so wenig von Olaf Scholz als unserem Kanzler mitbekommen. Ich kann es mir schon gar nicht vorstellen, dass er irgendwie da, mir fällt das Sprichwort nicht ein, den Stock in die Hand nimmt. Keine Ahnung, dass er da irgendwie Initiative ergibt. Ich weiß es doch auch nicht. Gucken Sie nicht so. Sie haben doch schon gemerkt, ich kann Sprichwörter nicht. Dass er da Initiative ergreift. Er ist für mich keine präsente Figur in der Politik, also schon in der Politik, aber nicht in dem Amt, das er ausübt. Und ich habe da nicht mal drüber nachgedacht, bis Sie es gesagt haben. Und ich finde das schon ziemlich erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass wir vorher Angela Merkel hatten und gefühlt über alles Bescheid wussten, wo sie gerade ist, mit wem sie gerade redet, worüber sie gerade verhandelt und es wesentlich transparenter war. Und sorry, dass es jetzt nicht politisch fundiert ist. Das
alles
ist mir
gut,
bewusst.
Es geht ja auch um Meinung. Die müssen ja nicht immer faktenbasiert sein. Alles okay. Aha. Sprich mit uns. Sonst schieben wir erstmal TM vor.
Keine Ahnung. Also jetzt abholen.
Ach, jetzt okay. Geht's.
Ja. Ich habe den Entmute-Knopf nicht gefunden. Ausnahme heute. Aber zu der Frage. Ich weiß nicht, ich würde das nochmal globaler betrachten, auf die EU und Deutschlands Stellung in der EU. Ich glaube, das ist vor allem problematisch, also diese Haltungsschwierigkeit problematisch ist, weil Deutschland, ja, das als bevölkerungsreichstes Land der EU und mit der Stellung, ich würde sagen, zusammen mit Frankreich schon recht einzigartig ist. Und da eben in der Situation ein Machtwort angebracht wäre. Also ja, da würde ich sagen, EN braucht es. Und bevor wir auf den zweiten Teil, in den zweiten Teil übergehen, bin ich schon sehr gespannt, möchte ich noch ergänzen, vielleicht auch eine Frage an dich, Hans. Denkst du, dass Deutschland sich in seiner Haltung an Frankreich orientieren sollte und es vielleicht sinnvoller wäre, anstatt Streitigkeiten national auszuleben, diese in der EU direkt einzubringen? Also ich denke da jetzt insbesondere an die Ausnahmeregelungen, die Frankreich durchgeboxt hat. Ja.
Also direkte Antwort. Ich glaube, die deutsche und die französische Regierungsführung lässt sich da nicht wirklich direkt miteinander vergleichen. Das ist schon was anderes. Diese Dreierkoalition, die sich sozusagen, jeder kann jeden blockieren. Und man darf nicht vergessen, warum hat, oder meine Teil meiner These, warum Scholz hier nicht gesagt hat, Mensch, das hatten wir doch schon mal beschlossen, jetzt machen wir das. Wir hatten ja in den letzten zwei Wochen zwei Fälle, wo es um deutsche Blockademöglichkeiten ging. Das eine ist dieses Lieferkettengesetz und das andere war die Regelung zum Lkw-Diesel. Auch da wollte die FDP blockieren oder wollte, dass Deutschland sich enthält. Dann wäre das Ding vermutlich auch gescheitert. In dem Punkt hat sozusagen in allerletzter Minute die FDP gesagt, ja, okay, dann lassen wir das passieren, weil jetzt auch ein neuer Passus drin ist, der dann sagt, es ist technologieoffen. So, und ich glaube, dass Scholz, und das entspricht ein bisschen seiner Natur, dass er dann sagt, ja gut, jetzt hat hier in dem Punkt die FDP nachgegeben und sozusagen der andere Pol, die Grünen, haben einen Sieg davon getragen. Das können wir jetzt nicht nochmal machen, sondern dann müssen jetzt bei dem zweiten Thema, nämlich bei der Lieferketten, da muss die FDP hart bleiben können. Das ist sozusagen das kleine Einmaleins einer Koalitionsarithmetik. Ich vermute, dass das eine Rolle spielt und es ist eigentlich ganz furchtbar.
Gut, TM, du kriegst das halbe Schlusswort, dann kriegt der H. nochmal das Wort. Eine Sache muss sie noch uns sagen, unbedingt.
Ja, nein, also, ich würde lieber aufgeben, wenn wir darauf zurückkommen.
Ja, kannst du dir überlegen. Sonst TM.
Also ich wollte dazu eigentlich nur noch sagen, dass ich halt schaue, wie das von außen bewertet werden könnte. Ich denke, aus EU-Perspektive kommt das natürlich nicht so gut an, beziehungsweise okay, bei den anderen EU-Ländern. Und ist die Frage, ob man sich das leisten kann oder ob man das riskieren will. Andererseits muss man schauen, wie kommt das innerhalb Deutschlands an, beziehungsweise intern bei der Wählerschaft. Und da ist es halt aktuell wichtiger oder bedeutender denn je, dass man Geschlossenheit demonstriert und eben nicht wieder in die internen Diskussionen in der Regierung abdriftet. Und ich denke, dementsprechend wurde sich da eben auch von Scholz zurückgehalten. Also Hans hat das ja eigentlich schon ziemlich gut geschildert, warum es so sein könnte. Dennoch ist es natürlich ärgerlich, weil das Signal, was an die anderen EU-Staaten gesendet wird, ist natürlich eins, das unserer Reputation sehr abträglich ist.
Ja, also es gibt ja genug, die sich darüber lustig machen. Deshalb dieser German Vote ist ja nicht eine Beschreibung, sondern ist ja schon ein bisschen die satirische Erfassung eines Verhaltens, was ja nicht vielleicht einem europäischen Land und ein Land, was eigentlich Führungsstärke zeigen sollte, gerade auf europäischer Basis so dienlich ist. Naja, also wir behalten das im Blick und das Verhalten der FDP. Wir haben jetzt diesen zweiten Teil mit Blick auf die globale Entwicklung so ein bisschen rausgenommen. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil wir in der kommenden Ausgabe den Blick ja auf, so wie kann ich schon mal vorweg sagen, auf Wirtschafts- und auf Klimapolitik werfen werden, ausgehend von dem Urteil zum KTF. Und das endet ja letztlich nicht an den Grenzen. Und dann könnte man diese Fragen ja auch mit aufnehmen. Da spielt das Lieferkettengesetz ja auch eine Rolle im Zuge einer nachhaltigen und sozialen weltweiten Wirtschaftspolitik. Ja, und damit sind wir am Schluss angekommen, unserer heutigen Ausgabe. Erstmal herzlichen Dank natürlich an die Runde, heute an die kleine Runde, aber ich fand es trotzdem sehr nett, gerade das Gespräch im ersten Teil, was man so nennen kann, Großteil der Folge war, glaube ich, inhaltlich echt gut und interessant. Danke an Hans, dass du heute bei uns warst.
Gerne.
So wie immer. Was würden wir nur ohne dich machen? Zum Schluss noch zwei, drei Hinweise. Erstens, das
Spenden... Ihr werdet kürzer.
Weiß ich nicht, aber wir werden lange nicht so tiefgründig und so weise und nein, du gibst allem immer etwas Besonderes. Und das meine ich ganz ohne Schleim, sondern ganz ehrlich. Genau, also zum Ende noch ganz kurz der Hinweis zum Thema Spenden. Dieses Mal war es ein bisschen schwierig, auch wenn wir das Thema jetzt nicht so groß aufgenommen haben, also diese globale Perspektive des Lieferkettengesetzes, haben wir Spenden hier trotzdem einfach eine NGO genommen, hier die SOS Kinderdörfer, weil bei der Frage der Lieferketten natürlich auch immer die Vororthilfe und die entsprechende Strukturierung vor Ort der Ansatzpunkt sein sollte. Und da bieten die einen guten Punkt, zumindest wenn man den Analysen der WHO glauben will. Und dementsprechend haben wir dort mal einen Link eingepackt. Kennt, glaube ich, jeder, aber war jetzt naheliegend irgendwie. Zweiter kleiner Hinweis zu den Feedbacks. Ich will nochmal unbedingt darauf aufmerksam machen, dass man auch die Möglichkeiten via soziale Netzwerke nutzen kann und soll. Und bitte vergesst auch nicht diesen alten Punkt der Mundpropaganda. Es hilft unglaublich, Sachen einfach mündlich zu empfehlen, jenseits aller Algorithmen, weil, um mal so eine Sache zu nennen, Spotify zum Beispiel, also oft kritisiert, ich weiß, aber die zum Beispiel ranken ja nach Abrufzahl, aber nicht nur, die ranken vor allen Dingen nach Steigerungs- oder Senkungszahlen. Also wenn eine Podcast sehr viel oder eine Musik sehr oft gehört wird und steigt zur letzten Ausgabe, dann ist er weit oben. Und bei Stabilität taucht man nicht mehr auf. Genau. Also deshalb ganz wichtig, das lebt auch ganz viel über Mundpropaganda und Empfehlungen. Sonst herzlichen Dank wie immer. In der nächsten Ausgabe, wie angekündigt, gucken wir dann auf das Urteil des KTFs, zum KTF und die Folgen des Ganzen mit einem Umwelt- und Wirtschaftsaspekt, den wir verbinden wollen. Und ich habe den Namen schon gesagt, Moritz Höfgen und Volker Quaschning werden zu Gast sein, um diese beiden Perspektiven abzudecken. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Entsprechend schicke ich auch ins Outro genau damit, mit einem Ausschnitt, der so ein bisschen auf das Urteil zum KTF anspielt. Und dann schauen wir mal, was bis dahin als zweites Thema noch unterfällt. Wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund in der aktuellen Zeit, alle krank werden.
Entschuldigung. War da nicht irgendwas noch von was falsch verstanden?
Nee, ich weiß es nicht. Sie wollte ja nicht. Oder möchtest du?
Doch,
ja.
Doch.
Sind wir jetzt noch in der Aufnahme?
Ja.
Okay, ja, da kann ich jetzt noch keine umfassende Rezension zu geben, weil ich noch nicht fertig bin. Deswegen werde ich dann in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen können. Aber ich bin gerade ziemlich gefesselt von einem Buch. Ich suche kurz beide Autoren raus, bevor ich die vergesse. Wir sind nicht alle, der globale Süden und die Ignoranz des Westens von Henrik Malhack und Johannes Plagemann. Tolles Weihnachtsgeschenk dieses Jahr gewesen, aber da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit für gehabt. Aber bis zur nächsten Folge habe ich es durch. Dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Und für die, die es interessiert und es jetzt auch lesen möchten, ich kann es empfehlen. Ist bisher sehr interessant.
Vielleicht geheimer Fakt an der Stelle. Es wird ja für das Land Brandenburg einen neuen Rahmenlehrplan geben, da schon für 2 PB, in dem ich aktuell ja mitschreibe. Und da ist dieser Begriff globaler Süden sehr umstritten in den Ministerien. So viel kann ich dir sagen. Also alleine darüber kann man sich schon sehr viel aufregen, ob da so ein Begriff drinstehen darf oder nicht. Aber gut, das war ich mal ein Punkt für eine Extra-Folge. So, ich war am Ende angekommen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Bleibt gesund Und vor allen Dingen bleibt politisch und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
Sandy, haben Sie letzte Woche auch dieses sehr, sehr laute Klatschen gehört? Das war die schallende Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichts für die kreative Haushaltsführung der Ampel. Zugegeben, es klang erstmal nach einem ziemlich genialen Coup, den Sie da ausbaldowert hatten, die Haushaltshasardeure rund um Olaf Scholz. Ja, 60 Milliarden Corona-Hilfen einfach umetikettieren und in den Klimafonds verschieben. So konnte man jetzt die Schuldenbremse einhalten, trotzdem aber mehr Geld ausgeben, weil man sich das Geld vorher schon geliehen hatte, als die Schuldenbremse ausgesetzt war. Genial, aber leider nicht legal. Man kann sich das so vorstellen. Man leiht sich beim Nachbarn einen Laubbläser fürs Wochenende. Behält den dann aber 4 Jahre lang und sagt, ach, jetzt habe ich gar nicht so viel Laub. Ich nutze den jetzt als Föhn. Das ist falsch. Weil man damit gegen eine Abmachung verstößt und weil man mit dem Laubbläser geföhnt scheiße aussieht. Die Idee kam ja von Olaf Scholz, der sich eigentlich auskennen sollte mit dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Er war ja Finanzminister der GroKo und hat auch in dieser Zeit noch diesen Plan ersonnen. Er ist im Bundestag dazu auch nochmal von der Union verhört worden.
Wer hat diese Konstruktion, diese verfassungswidrige Konstruktion zur Umgehung der Schuldenbremse entworfen?
Das will ich Ihnen gerne sagen. Wir haben das sorgfältig beraten, was wir tun können. Wir haben uns um eine verfassungsgemäße Lösung bemüht.
Ja, er spricht von sich als wir. So wie früher beim Adel. Olaf Scholz, die erste gelungene Kreuzung aus Ludwig XIV. Und einem Leitsordner.